So, Pog. So, heute bin ich noch nicht so lang wach. Erst so, ja, so Stunde ungefähr. Wirklich wach bin ich aber auch noch nicht wirklich. Also ich sag mal so, ich bin aus dem Bett raus. Wach ist vielleicht der falsche Ausdruck dafür. So. Alles klar. So. Ich bin früh, ja. Naja, ich bin... Was heißt früh? Ich bin 15 Minuten früher als sonst. Also das macht's jetzt ja auch nicht fett. Hat irgendjemand von euch was gekauft beim Prime Day? Ich hatte ja mal kurz geguckt und einen Tag später auch. Es war eigentlich wieder, es sei denn, man möchte Amazon-Geräte haben, das ist immer ganz gut, ja. Aber es war wieder alles wahnsinnig sinnlos. Es gab ein paar gescheite Sachen, es gab mal wieder ein paar gute SSDs, relativ günstig. Aber ich meine, ich sag zwar immer, SSDs kann man nicht genug haben. Aber ich habe genug SSDs mittlerweile. Also, ich brauche erstmal keine SSDs. Einzige SSD, die ich vielleicht brauchen könnte, wäre noch eine zweite 2 Terabyte M2 oder so. Für das NAS, aber das brauche ich auch nicht wirklich. Ja. Moin. Also es war also Prime Day war komplett sinnlos. Für mich, ja. Gab nix. Generell, ich glaube, also, was heißt, nee, glaube ich nicht. Ist für meinen Geschmack, muss ich so sagen, wäre es mir lieber, Amazon würde nicht 180.000 Sachen anbieten am Prime Day, sondern vielleicht bloß 10.000 Sachen und davon ab und zu halt mal was Gescheites. Das wäre mir lieber. Aber Amazon wird schon wissen, was sie machen. Also ich denke mal, keiner kann so gut Leute dazu bringen, was zu kaufen wie Amazon. Die sind nicht umsonst so groß geworden. Die Amazon-Suche kann es ja nicht sein, die dazu führt, dass man das findet, was man braucht. Weil die Amazon-Suche findet oftmals nicht das, was man eigentlich gesucht hat, obwohl Amazon das hat. Aber der Amazon-Empfehlungsalgorithmus scheint so gut zu funktionieren, dass die Leute was kaufen, was sie brauchen, aber noch gar nicht wussten, dass sie es brauchen. Das sind Staubsaugerroboter. Oder was ist das? Vom Namen her würde ich vermuten, das ist ein Staubsaugerroboter. Ja, das haben auch ein paar Leute vor ein paar Tagen im Chat geschrieben, dass das wohl irgendwie taugen soll. Aha, ja. Das Tolle ist ja, so die zweite Jahreshälfte, die ist ja voll von diesen Sales. Es gibt jetzt irgendwie Cyber Monday, dann gibt es Black Friday, dann gibt es Black Friday Week. Ich warte noch drauf, dass die Leute Black Friday Monat oder Black Friday Quartal, bald haben wir ein ganzes Black Friday Year, haben. Das kommt jetzt ja alles wieder. Mal ganz davon abgesehen, die tun ja immer so, wenn man bei ihnen jetzt was kauft, hat man am Ende mehr Geld als vorher, was natürlich Schwachsinn ist. Aber es hört sich in der Werbung und wenn du dir das Zeug bei Amazon anguckst, immer so an. So nach dem Motto 400 Euro und jetzt kannst du es nur für 120 Euro bekommen. Normalerweise verkauft es halt auch keiner für 400 Euro. Die Preise, die Amazon da draufschreibt und durchstreicht, sind ja komplett random. Also hat mit der Realität nichts zu tun. Aber trotzdem, ich meine, ey, wenn man SSDs braucht oder wenn man Amazon-Geräte braucht, Ist doch, ist es okay. Vielleicht auch für das eine oder andere, aber wie gesagt, mir wäre es lieber, die würden da nicht tausende, hunderttausende verschiedene Sachen anbieten, sondern vielleicht ein bisschen weniger und dann halt ab und zu mal was, was irgendwie wirklich gut ist. Oder sag mal so, die würden das behalten, was ganz gut ist, und einfach die 90% Crap rausschmeißen. Was machen eigentlich gerade die Versandzeiten auf AliExpress? Ich muss es mal kurz checken. Netflix Account Deutsch. Moment. Warum sollte ich mir einen Netflix-Account auf Amazon, auf AliExpress kaufen? Sekunde. Was ist das? Sieht aus wie eine Maus, ist aber keine Maus. Okay, man versteht's nicht. So, lass mal kurz, ich muss mal kurz checken, wie denn so die Versand. Ja, das ist ja alles Blödsinn, was hier steht, ja. Also, wie ist denn so die Versanddauer mittlerweile bei AliExpress? 12. August, ja gut, das kommt aus Polen, okay. China. Also, AliExpress möchte uns wirklich erzählen, die Lieferung aus China ist günstiger und schneller als aus Polen, ja? Weiß nicht. Vielleicht, wisst ihr was? Ich meine, theoretisch kann das sein. Vielleicht haben die gerade ein Schiff auf dem Weg. Und noch nicht alles, was in Containern drin ist, ist überhaupt verkauft. Also, ich traue das denen schon zu. Allerdings muss man sagen, 10. August ist halt ganz schön lang. Und 12. August aus Polen ist auch ganz schön lang. Aus Polen würde ich erwarten, das kommt am 20. oder so. Also, irgendwie nicht so der Wahnsinn, ja. Was? Was soll mir dieses Display sagen? Da werden bestimmt nicht drei Microcontroller drauf sein. Doch? Wait a minute. Was? Jetzt blicke ich nicht mehr durch. Ja, ist ja aber auch so. Dauert ganz schön lange der Versand mittlerweile. Wie sieht's eigentlich mit den Schiffen in Shanghai aus? Dürfen die Schiffe in Shanghai wieder rein und raus? Ich hab das jetzt schon eine ganze Weile nichts mehr von mitbekommen. Oh. Shanghai AliExpress. News, gibt's da was? Schiffe. Lieferketten bleiben noch länger gestört. Ja, da war voll auszugehen, ja. Hast du? Was ist denn ein Fake ESP8266? Ich meine, der ESP8266 ist doch schon China-Chinesen-Kram. Faken die Chinesen jetzt schon China-Kram? Oder was ist da los? Chinesen-China-Fake. Das ist ja auf ganz neuem Level dann. Ganz einfach, vielleicht geht der Container ja an irgendein EU-Warenlager und von da weiter. Und die liefern da halt mehr hin, weil der Container noch nicht voll war mit den Bestellungen. Und die faken wirklich, also die AliExpress-Chinesen faken China-Hardware. Also Chinesen faken China hart. Das jetzt ist aber ist auch vorbei irgendwann, ne? Da Blix, die haben ja vor gar nichts mehr halt, Alter. Ich dachte wenigstens, ihr eigenes Zeug würden sie nicht faken. Aber ihr eigenes Zeug ist wahrscheinlich zu gut mittlerweile, dass man es auch, dass es schon fakebar geworden ist. Ja, ich habe irgendwo einen Amazon-Link, aber das lohnt sich nicht. Also, du kriegst ja da nicht Prozente, du kriegst es gecapped auf irgendwie 10 Euro pro Stück oder so maximal. Also, kauf einfach. Ich habe irgendwo einen, aber es ist jetzt nicht so. Brauche ich nicht. Aber schön, dass du dran denkst. Ja. Silvercross, dankeschön für den Sub. Der China-Chinesen-China-Fake ist das, ja, echt so. Wahnsinn. Ja, das ist gecapped. Also, es gab mal so 2012 rum oder so, hatte Amazon ein richtig cooles Affiliate-Programm. Da hast du prozentual bekommen und je nachdem, wie viel du verkauft hast, hast du dann mehr Prozente bekommen. Was ganz nice war. Weil es dir auch geholfen hat, wenn die Leute viel Kleinscheiß gekauft haben. Nee, 10% hast du damals auch nicht gekriegt, aber das ging glaube ich rauf bis auf gar nicht mehr. 5-6% oder so. Aber da musstest du wirklich viel, viel, viel verkaufen. So viel hatte ich nie. Das ist eher was für Leute, die halt ganz viel Kleinkram verkauft haben über ihr Affiliate-Zeug. Da musstest du wirklich viel verkaufen. Bei mir war das nicht so. Aber trotzdem, du hast halt prozentual gekriegt. Und das war damals, glaube ich, auch noch nicht so klein gecapped. Mittlerweile ist es, glaube ich, bei 10 Euro oder irgendwie sowas gecapped, was du kriegst pro Teil. Und dass du 10 Euro kriegst, muss es ja schon mal was richtig Fettes sein. Was du verkaufst, also was richtig Teures. Von einem Wecker oder was auch immer kriegst du keine 10 Euro. Kostet ja nur 10 Euro. Da kriegst du 20 Cent oder so. Naja. Aber immerhin. Also Amazon, Affiliate ist halt insofern ganz praktisch. Es kostet dich nichts, es kostet den Käufer nichts. Es kostet wahrscheinlich noch nicht mal Bezos was, weil die an dem Zeug, was sie verkaufen, verdienen. Also insofern ist es eigentlich ganz gut. Das kannst du passiv einfach mitmachen und wer Amazon bestellt, hat dadurch keine Nachteile und du kriegst ein bisschen was. Also insofern ist Amazon Affiliate eigentlich das Einfachste, was man machen kann. Wo ich gerade erzähle, das Einfachste, was man machen kann. Mache ich denn überhaupt Amazon Affiliate gerade? Ich glaube, mache ich gar nicht, oder? Nö. Also, ja, es ist das Einfachste, was man machen kann, aber nicht mal das mache ich. Na toll. Ich bin einfach kein Stonksverdiener, was das angeht. Nee, du musst es gar nicht selbst machen. Du dropshippst es einfach aus China. Das. Du dropshippst den Wecker einfach aus China. New games just don't feel this cinematic anymore. Das ist Battlefield 4 mit dem Schiff, ne? Das war tatsächlich wirklich cool. Ich weiß aber gar nicht mal, unter welcher Bedingung das überhaupt gestrandet ist, das Schiff. Das ging ja auch nicht. Das ging ja auch nicht jede Runde. Ja, Hetzner ist gerade noch. Ich wollte ja eigentlich dieses Wochenende streamen, aber wir sind noch nicht ganz fertig mit den. Ja, was wir genau machen. Und ich habe schon einen Code, aber den gibt's noch nicht offiziell. Ja, diese Primitive Building Videos ist auch so der nächste indische Scam. Ich weiß nicht, ob ihr diese Videos auch manchmal empfohlen bekommt. Da hast du dann irgendwelche Leute im Dschungel, die bauen dann irgendwie unterirdischen Swimmingpool. Angeblich irgendwie 1-2 Leute. Und Das ist dann richtig advanced mit Verzierung an der Wand und sonst was. Und keiner überlegt sich ja, wie haben die das Wasser da reinbekommen? Warum ist das so klar? Und sonst wie. Und naja. Also, die Dinger, finde ich, sind so offensichtlich fake. Ich weiß gar nicht, warum es jetzt wohl so lange gedauert hat, bis anscheinend mal einer feststellt, dass die fake sind. Ja. Und dahinter steht wahrscheinlich der Bagger. Wenn man bei manchen Videos richtig guckt, sieht man sogar LKWs drinnen stehen. Im Hintergrund. Also, die sind, das ist einfach richtig, richtig, richtig. Egal. Es gibt, der einzig gute Channel in der Richtung ist Primitive Technology. Ja, das Original. Ja. Das Original. Der Dude, Alter. Das ist der einzige Channel, der was taugt in der Richtung. Ja, wahrscheinlich. Wie gesagt, würde mich nicht wundern. Also LKWs habe ich schon gesehen in den Videos, Bagger noch nicht, aber es ist auch definitiv nicht von einem gebaut, wie es in diesen Videos immer ist. Es ist totaler Schwachsinn. Das ist einfach nur fake as fuck. So, ich refresh mal noch ein bisschen. Wer weiß, vielleicht kommt noch irgendwas Gescheites. Ansonsten gucken wir uns gleich eine Runde Level Cap G-Bail an. Oh Mann, ja, stimmt. Alter. Zwar im Ernst. Ich kann diese Aufregung um diese ganze Schlagergeschichte nicht verstehen, ja. Also, ich meine, der Text ist sicherlich keine Ausgeburt des, lyrischen Genies. Aber, also wenn du das verbietest, müsstest du wahrscheinlich auch 90% von Deutschrap verbieten. Und mal ganz davon abgesehen, ich glaube, das Beste, was diesem Typ, der sich das ausgedacht hat, passieren konnte, ist, dass das verboten wird. Der Typ hätte doch nie so viel Werbung und so viel Bekanntheit erlangt, wäre das nicht verboten worden. Ich könnte mir fast schon vorstellen, dass das Absicht gewesen ist. Okay, verboten ist es nicht, das ist richtig. Manche Läden haben gesagt, sie wollen es nicht mehr spielen. Also es ist mir, ich kann es nicht verstehen, dass da überhaupt so eine riesen Aufregung drum ist. Ich meine, es ist halt dummer Text. Aber was erwarte ich bei so 0815 Schlager? Ich meine, die haben alle dumme Texte. Das ist jetzt halt ein bisschen, ja, nicht nur dummer Text, sondern auch noch ein bisschen unter der Gürtellinie Text. Aber ich meine, wen juckt's? Warum juckt das so viele Leute überhaupt? Das ist beste Promo, die es gibt. Ja, ist echt so. Es gibt deutlich Schlimmeres, was auch niemand juckt. Ich meine, man wird bei allem irgendwas finden, was schlimmer ist. Aber trotzdem, in dem Fall, ich verstehe nicht, warum so viele Leute juckt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, dass man einfach mal wieder was hat, über das man sich empören kann. Das ist ja eh das neueste Hobby, dass sich alle empören und dann gehen sie auf Twitter und dann wird dann sich empört mit anderen Empörten und dann ist man ganz furchtbar empört ein paar Tage lang. Und dann kommt das nächste Thema, über was man empört ist. Sommerloch? Ey, immer. Dauerhaft. Empörung ist mittlerweile zweites Hobby von vielen Leuten. Sobald irgendwas ist, wird überall sich wahnsinnig empört und besonders auf Twitter ist ganz, ganz besonders ätzend. So, dann würde ich sagen, lassen wir uns mal eine Runde Level Capture baden. Was hat er denn? Alter, okay, schau wieder. Okay, ich predikte mal wieder das Level Cap Video. Er erzählt uns jetzt, dass Huge Changes kommen. Huge Changes kommen für Battlefield 2042. Das, was er uns quasi jede Woche im Video erzählt. Huge Changes und irgendwie ganz furchtbar spannende neue Sachen kommen da. Und am Ende des Videos fragt er uns dann, Ah ne, der Reality-Mod ist diesmal angesagt, okay. Ja, da bin ich gespannt. Heute Abend, 20 Uhr, kann man das spielen. Aber ich glaube nicht, dass mir der Reality-Mod großartig Spaß machen wird. Weil, was ich an Battlefield 3 gut fand, war Battlefield 3. Und Battlefield 3 auf Squad gemacht, weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Naja, zumindest wird er uns dann am Ende fragen, und denkt ihr jetzt, dass Battlefield 2042 in einem besseren Spot ist? Das fragt er jedes Mal. Die Videos sind wirklich immer das gleiche. Major Changes, genau. Okay, gucken wir uns das mal an. Lass uns mal eine Runde Level Capture baiten. Auf geht's.
Portal might be getting Battlefield 5 content soon. Modern Warfare 2 suffered another massive data leak. A new single player.
Also bei Modern Warfare muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich glaube mittlerweile, generell schon die letzten Jahre über, bei Call of Duty nicht mehr an irgendwelche Leaks. Weil wer soll die denn da irgendwie zufällig finden? Es ist ja nicht so, als hätten die da irgendwie einen ungeschützten Webserver und irgendwie der krasse Hackerman hat das gefunden und hat das dann abgezogen und dann wurde es geleakt und dann, oh, guck mal da, und der Hersteller sagt, nein, das wollten wir überhaupt nicht, dass es rauskommt. Diese Leaks kommen immer zu so günstigen Zeitpunkten, in so günstigen Häppchen, dass ich seit Jahren schon von ausgehe, dass ein Großteil dieser Leaks schlicht und ergreifend als Leak getarntes Marketing ist.
Aliens Game is coming and much more on This Week in Gaming. Data miner Tempriel has uncovered Battlefield 5 content hidden in 2042's game files. According to him, the AEK, AUG, Bren, RPK, SKS, M2 Carbine, M95, and M249 are all...
Ist das nicht Battlefield 3 und Battlefield 4 Content? Ja, IK ist Battlefield 3 und 4, die AUG ist Battlefield, gute Frage. Gab's die AUG? Die AUG gab's in Battlefield 3, ja? Die Bren, das ist BF1? Ne, BF5, oder? Ist BF5? PK ist, BC2 und BF3 und wahrscheinlich auch BF4. Das ist BF3, das ist, wahrscheinlich Battlefield 5. M95 ist BC2 und BF4. Das ist BF3. Also ja, Mischmasch.
All scheduled to launch sometime in August. And this isn't the first time he's uncovered content from older Battlefield games. A few weeks ago, he found another Battlefield 1 melee weapon with ties to a single-player war story. The community manager also gave us some information about upcoming changes
wisst ihr, was ich witzig finde? Bei diesen ganzen Leaks, gerade was Battlefield und wir durchkämmen irgendwelche Gamefiles ist, ich meine, vieles von dem, was geleakt wurde, gibt es ja bis heute nicht. Umgedreht, es wurden auch ein paar Sachen gefunden, gerade die größeren, die gibt es jetzt. Ja, die neue Map wurde ja schon vor einem halben Jahr vorher geleakt. Aber ist von den Leakern noch nie einer davon ausgegangen, dass die einfach lazy copy-pasted haben aus alten Battlefield-Games und dementsprechend dort Sachen drin sind, die sie schlicht und ergreifend mit rein copy-pasted haben, weil sie faul waren? Ich meine, bei DICE kann ich mir das alles vorstellen. Die haben gesagt, ah, wir brauchen mal ein paar Animationen zum Testen für ein Assault Rifle. Was nehmen wir denn? Ach komm, lass uns mal kurz hier einfach das Assault Rifle Pack aus Battlefield 4 reinziehen. Jetzt hast du halt die Assault Rifle aus Battlefield 4 da drinne. Und irgendjemand hat vergessen, dort irgendwie das Flag zu setzen, irgendwie Copy to Build oder so. Der Kram ist halt einfach da, aber der ist überhaupt nicht geplant für das Game.
Amen, before we get into that, I've got a quick word from today's sponsor. Man, do I wish I could select my real-life hair as easy as I can in games. Unfortunately, back in the real world, 2 out of 3 men experience hair loss by the age of 35. But there is hope if you want to maintain your sexy gaming hair indefinitely. Today's
Moment.
Sponsor keeps...
Man, jetzt schon Werbung für Anti-Aging-Haarzeug. Jetzt daran sieht man, Gaming ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
...has you covered through... So prevents and keeps the moist. Talk with their expert, and while it takes anywhere between 4 and 12 months to start photos, Ross and maintain that smooth gamer hair / level 50% that cap. All right, now.
Okay, von denen habe ich noch keine E-Mail bekommen. Für die könnte ich aber tatsächlich Werbung machen. Also mit meinem Real Life Hair könnte ich dafür Werbung machen, wenn das wirklich funktioniert.
One of the community managers for Battlefield confirmed on Reddit that the 30mm cannons for the stealth helicopters added with Zero Hour are actually getting nerfed in the August update. The choppers have proven to be very effective compared to the rest of 2042's air vehicles.
Das ist aber seit Release schon bekannt gewesen und die haben irgendwie jetzt wieder Monate gebraucht, da was zu fixen. Wir dürfen nicht vergessen, DICE sagt, es arbeitet immer noch ein großes Team und quasi fast komplett DICE an diesem Spiel. Das ist halt einfach Bullshit, habe ich ja schon öfters gesagt, weil, wie gesagt, es gibt die Auswahl, sie sind einfach komplett unfähig oder EA lügt uns an und ich tippe in dem Fall mal tatsächlich. EA lügt uns an.
And many players have been requesting a variety of balance
Was,
changes.
Ja,
Some have suggested removing its ability to drop bombs in stealth mode. Others have questioned its ability to stay in stealth mode indefinitely. The new reality mod for Battlefield 3 is finally going live this week. Over 80 players have spent 7 years developing this realistic take on Battlefield.
Ja, da bin ich gespannt. Das ist wie gesagt heute Abend, BF3 Reality Mod. Heute Abend 20 Uhr, glaube ich. 20 Uhr. Ich werde es mir mal angucken, aber ich glaube nicht, dass das für mich das Richtige ist, weil wie gesagt, ich mochte Battlefield 3, weil es Battlefield 3 ist und nicht, weil es Squad ist. Aber gut. Leute, lasst mal kurz überlegen, hatte Battlefield 3 eigentlich schon Voice-over-IP standardmäßig? Oder musste man das über Portal irgendwie machen? Nee, das hatte kein Voice-over-IP, oder? Standardmäßig. Du musstest das über Xbox Party oder Portal machen. Hatte BF3 VoIP? Nee, hatte keins. Aber die haben wahrscheinlich eins, gehe ich mal von aus. Oder du musst auf den Discord oder so. Oder auf TS oder... Bin mal gespannt, ob die das reinpatchen können. Ich meine, es ist ja, also diese ganze Venice Unleashed-Geschichte ist ja so ein Aufsatz auf Battlefield 3 mit irgendwelchen Lua-Skripts. Keine Ahnung, ob man dort sowas wie VoIP nachpatchen kann. Da bin ich tatsächlich mal gespannt. Features und Roadmap. Die haben tatsächlich Teamchat eingebaut in Battlefield 3. Nicht schlecht. Du hast gestern schon gespielt, die haben Ingame Voice. Nicht schlecht, also das musst du erstmal auf die Reihe kriegen, das da rein zu Hackermanen. Wobei die es wahrscheinlich nicht wirklich in Battlefield 3 eingebaut haben. Das ist bestimmt irgendwie richtig heftiger Trick, was die da gezogen haben. So nach dem Motto, es ist eigentlich nur ein zweites Programm, was ein Overlay über dem Game ist oder irgendwie sowas. Ich gehe davon aus, das ist ein richtig krasser Trick. Ich glaube nicht, dass die VoIP in Frostbite eingebaut bekommen haben. Wahrscheinlich, aber ich meine, letztendlich ist es wurscht, das funktioniert, ja. Pfeifett. Also ich werde es heute Abend auf jeden Fall ausprobieren, aber nicht im Stream. Mal gucken. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es was für mich ist. Aber ich bin gespannt.
The mod is very similar to the hit tactical shooter Squad. And this, of course, is no surprise, as that game is actually based on an old Battlefield 2 mod called Project Reality.
Die Battlefield 3 übrigens nix mit Battlefield 3 Reality Mod zu tun haben.
Reality Mod has in-game tweaks to make it...
Ja, ich denke auch, dass es in HTML auf... Also der Launcher ist ja irgendwie ein Browser oder so. Und ja, ich vermute auch, dass es ein Overlay ist.
More realistically with
ohne dass ich es gesehen habe.
This comes alongside
vielleicht,
a reworked UI.
Vielleicht gucken wir es uns auch im Stream an, aber ich kann halt im Stream nicht in Discord gescheit. Ich weiß nicht, andere kriegen das gebacken. Ich habe es auch schon ein paar Mal probiert, aber ich kann nicht streamen, spielen und Discord reden dabei. Das kriege ich mit meinem Hirn nicht mehr hin. Ich kann spielen und streamen. Ich kann Discord reden mit Leuten und spielen. Aber ich kann nicht drei Sachen auf einmal. Möb, danke schön für den Sub. Also, das könnte ich dann höchstens ohne Discord oder ohne Ingame VoIP streamen. Oder Ingame VoIP auf leise machen, dass ich halt wenigstens die Leute höre. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ja, vielleicht gucken wir uns das heute Abend wirklich zusammen an.
And spawn system. It also offers battles of over 100 players with in-game VoIP. Reality Mod launches on PC on the 17th of July. To play, you'll need to download the Venice Unleashed client and you'll...
Zack. Venice. Wie sehen da die offiziellen Server gerade aus? Wo wir gerade dabei sind. Oh nee, fuck. Kein Schimmer, weiß doch jetzt nicht mehr. Muss ich nachher raussuchen, keine Ahnung. Kackel.
Also need a copy of Battlefield 3. Players can create dedicated servers and tweak settings as much as they like. A data miner on
Doch, aber nicht hier.
Twitter has leaked tons of Modern Warfare 2 information. According to him, the new
Ist gar keine schlechte Idee. Ich guck mal auf dem zweiten Rechner, ob ich Venice da eingetragen habe.
Cute Chatte?
Ups. Falscher Knopf. Venice. Nein, habe ich nicht eingetragen. Na geil. Ich hoffe, die haben Passwort reset oder so. Naja. Schauen wir mal. Ja, mach ich. Kannst du kurz erklären, wieso ich steige aktuell in das Thema? Ja, also, ja, kommt drauf an, was du für Themen machst, ja. Also, wenn es um irgendwie Continuous Integration, Continuous Delivery geht, da kommt es halt ganz drauf an. Was stellt ihr für Software her, für das du Tools bereitstellst? Was baut ihr für Software? Was setzt ihr ein? Du kannst das zum größten Teil alles mit C-Sharp machen, wobei man halt sagen muss, auch Python ist in diesem Umfeld ziemlich beliebt. Funktioniert beides. Wenn ihr jetzt natürlich .NET-Software habt, die ihr bauen wollt oder deployen wollt oder testen wollt oder was auch immer, ich denke mal, dann würde es sich anbieten, das Ganze auf C-Sharp-Basis zu machen, weil die Tests sind dann in C-Sharp programmiert, die Software sind in C-Sharp programmiert, das Build geht über .NET. Das kommt ein bisschen drauf an, um was es geht, ja. Also, ich kann dir aber sagen, warum ich das bevorzuge, zumindest für so die normalen Sachen, die ich mache. Das liegt schlicht und ergreifend daran, weil ich mehr Ahnung von .NET habe, weil ich .NET schon länger und regelmäßiger verwende. Und weil ich sagen muss, dass die Sachen, die ich bisher von Python gesehen habe, was wir uns hier auch zusammen im Stream angeguckt haben, so cool das ist für kleine Sachen und so cool das wahrscheinlich auch ist für größere Sachen, wo man dann in irgendeinem Container deployen kann oder so, so problematisch stelle ich mir das vor. Könnt ihr mich ja korrigieren, wenn ihr die krassen Python-Checker seid. Für so mittlere Sachen, zum Beispiel, stellt euch mal vor, ihr wollt irgendein Kommandozeilen-Tool entwickeln, mit dem ihr, nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel, ja. Ich habe mir überlegt, ich bastel ein kleines Tool bei uns auf der Arbeit, das kommt auf jeden Server drauf, das kommt auf jede VM drauf, was Maintenance für diesen Server setzt. Also mal angenommen, irgendjemand hat im Change Management Meeting beantragt, er möchte jetzt hier irgendwie Server XY irgendwas umstellen und muss den Server rebooten. Keiner will Kernel Update machen auf dem Server, muss rebooten. Was bei uns öfters mal vergessen wird, ist, dass die Leute das zwar angekündigt haben, dass sie jetzt Wartungsarbeiten auf dem System machen, aber sie vergessen, das Monitoring auszuschalten für das System. So, und Da wollte ich ein kleines Tool basteln, wo du einfach vom System selber dieses System in Maintenance setzen kannst, was relativ easy ist. Du brauchst im Prinzip einen Push-Request auf den Prometheus Alert Manager für den Hostname. Das ist relativ simpel. Und das sind so kleinere Sachen. Ich wollte da noch ein paar Optionen einfügen, so nach dem Motto, du kannst noch einen Kommentar hinzufügen und du kannst auch noch die Duration setzen, wann du sowas willst. Ja, das wäre dann so ein Skript, das heißt dann Maintenance Now. Da habe ich mir überlegt, ja gut, ich könnte ja mal eine Library für Python nehmen, mit der ich schönen Terminal Output machen kann. Ja, dass es schön farbig ist oder vielleicht auch anzeigen in der Tabelle, dass die Maintenance ist. Und dann gibt's ja zig Libraries für so, jetzt ist bloß das Problem, wie bundle ich dieses Skript gescheit? dass ich das auf unsere Server schieben kann. So, da gibt's ein paar, also das Deployment finde ich bei Python irgendwie ein bisschen eklig. Vielleicht habe ich auch noch nicht so den optimalen Weg gefunden. Also, du kannst, wenn du ein einzelnes Script-File hast, ist es easy. Und wenn du nur die Standard-Library verwendest, ist es auch easy. Dann baust du das, schiebst das auf das System drauf und hoffst, dass da halt eine... Ja, nee, so einfach ist es nicht. Und dann hoffst du halt, dass dort ein Python-Interpreter drauf ist, der neu genug ist, dass dein Skript läuft mit dem, was du verwendest. Was wahrscheinlich so ist, wenn du die Standard-Library benutzt. So. Das ist der einfache Fall, dann ist es gar kein Ding. Aber ich meine, so ein paar Libraries verwenden ist ja schon ganz nice. Ja, gerade für Konsolenausgabe, für ein bisschen schöner Formatieren und sonst was. So, die nächste Variante ist, man macht sich so einen Bundle, ja, das Bundle aus allen Dependencies, deinem Programm und einer Python Runtime. Dann läuft das, moin, schön, dass du den Weg hergefunden hast, wo bin ich stehen geblieben? Ja, genau, also du machst ein, wir gucken gleich weiter, aber das muss ich jetzt mal ein bisschen ausführlicher beantworten. Und zwar, du kannst ein Bundle draus machen, das ist dann ein Binary Bundle mit der passenden Python Runtime, mit deinem Skript und allen Dependencies. Das Problem bei PyInstaller ist, wenn du das auf deinem System laufen lässt, dann läuft das nicht zwangsläufig auf dem System, wo du das verwenden willst. Und außerdem kommt ein relativ großes Binary raus, was du wahrscheinlich auch nicht in dein Git-Repo einchecken willst, um es dann auf alle Server zu verteilen. Da ist so ein Plaintext-Skript schon schöner. So. Und du musst, dass das funktioniert, müsstest du dir quasi einen lokalen Build-Container bauen, der alt genug ist, dass es alle deine Systeme unterstützt, auf die du es am Ende deployen willst. Das ist das Schöne von Go. Ihr habt es gestern gesehen, ich bin weder der große Go-Checker noch der große Go-Fan, aber dieses Problem hat Go halt komplett gelöst. Du kompilierst ein Go-Programm, schiebst das irgendwo drauf auf ein Linux-System der letzten 12 Jahre und es geht. So, also PyInstaller ist dafür schon mal für so kleine Helfer-Tools gar nicht mal so gut, weil es höchstwahrscheinlich auf deinem Server nicht richtig läuft, wenn du es auf deinem Desktop mit PyInstaller baust. Du müsstest dir höchstens auf deinem Desktop irgendeinen uralt Docker-Container nehmen und das da bilden und dann funktioniert das. Die ganze Setup-Tools-Geschichte ist auch nicht schön. Oder auch das als Wheel bauen ist auch ein bisschen problematisch, weil dann müsste ich quasi wieder, weil Wheels sind ja im Prinzip gezippte Zip-Files mit allem möglichen drinne. Die kannst du dann auf den Server kopieren und dort musst du dann pip install machen. Ja, das wird funktionieren, dann bräuchte ich aber irgendwie, das könnt ihr auch nicht in mein Git-Repo gescheit einchecken. Es sei denn, man ist okay, dass man halt irgendwie mal ab und zu mal Binaries eincheckt. Ja, okay. Könnte ich einchecken und dann müsste ich irgendwie Config Management schreiben, copy rüber auf den Server und dann mach pip install local wheel. So, ist auch irgendwie doof. Ja. Warum gibt es nicht die Möglichkeit, das zu bundeln als Plaintext? Vielleicht gibt es das ja, vielleicht weiß ich nicht. Ja. Also, warum gibt es nicht die Möglichkeit, dass man sich einen Ordner generieren lässt, den ich dann einfach auf den Ordner mit einem Einstiegsskript, den ich dann einfach aufs Zielsystem kopiere. Also in dem Ordner sind alle Abhängigkeiten außer der Interpreter, der kann vom System kommen, drinne. Und dann ist gut. Weiß ich, das wäre tatsächlich ganz praktisch. Ach ja, die andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass man einen dieser ganzen Python-Compiler nimmt, die es gibt. Wie heißt das? Gibt's auch so 2, 3. Kommen dann auch Binaries raus, ist auch nicht so schön. Also gerade für das, wo ich es gut gebrauchen könnte, irgendwelche semi-komplexen Hilfstools für unsere Systeme, dafür eignet sich's irgendwie nicht so gut. Wobei sich da von der Sprache her gut eignen würde. Oder ich habe noch nicht the way gefunden, wie man das gescheit benutzt in der Richtung. Das habe ich auch gesehen. Das habe ich auch schon gesehen. Da gibt es PyOxidizer oder wie das heißt, ja. In Rust-Binary verpacken. Das habe ich auch schon gesehen, dass das geht. Na, wenn du ein Standalone-Skript machst, dann hast du ja nicht alle Abhängigkeiten dabei, die du brauchst. Stell dir mal vor, du machst ein Skript mit Kommandozeilenausgabe und sonst was, willst du das ein bisschen schöner formatieren. Und du hast keinen Bock drauf, Tabellen selbst auszurechnen, wie du Tabellen schön formatierst im Terminal. So, du verwendest irgendeine Library für. So, machst in deinem lokalen Projekt pip install, ich habe vergessen, wie es heißt, das Python-Gegenstück zu Spectre Console, das, wovon Spectre Console inspiriert ist. Ja, machst du drauf und gut ist. Ja, ich weiß, das ist ja gerade das Dumme. Das ist ja gerade das Blöd. Rich meine ich, genau, ja, richtig. So, und dann hast du halt kein Standalone-Skript, dann hast du dann quasi dein Skript plus halt die Imports und in einem anderen Ordner die Abhängigkeiten. Irgendwo. Weiß nicht, ob ich den Ordner einfach rüber kopieren geht ja wahrscheinlich nicht, weil die Version so neu ist und die Python Runtime auf dem Server nicht unterstützt. Also das ist irgendwie, weiß nicht, das ist so ein bisschen... Ja, keine Ahnung. Ich habe da noch nicht so die optimale Sache gefunden. Chronix, dankeschön für den Sub. Nee, ganz bestimmt nicht. Ich push bestimmt keine internen Tools irgendwie auf ein öffentliches Repo. Nee, Packs brauche ich auch nicht. Packs sind Zip-Files. Vielleicht gibt es da auch keine sinnvolle Lösung für. Ach so, ja. Ja, aber da müsste ich das Skript rüber kopieren, da müsste ich ein pip install darauf machen. Das ist alles irgendwie ein bisschen... Ich will was ich einfach auf die Systeme draufkriege. Und ich glaube nicht, dass ich für ein simples Kommandozeilentool zum Maintenance setzen noch Firewall-Freischaltung und Proxy-Freischaltung beantragen will. Geschweige denn, dass ich dort irgendwelche Pip-Installs machen will mit Paketen von der externen Registry, wo dann wahrscheinlich der Windows Defender noch rummeckert. Wir sind im Business Enterprise Umfeld, da ist das leider so kacke gemacht. Du kannst da nicht einfach irgendwas drauf kopieren und ausführen. Ich finde das auch kacke, aber das geht nicht so einfach. Da hängt saumäßig viel dran. Also wenn ich jetzt einfach sage, ich will pip install machen auf dem Server, das geht nicht so einfach. Das geht auf meinen Kisten einfach. Und das geht wahrscheinlich auf den meisten Kisten einfach. Aber nicht im Business Bank Enterprise Stonks Umfeld. Da ist mit pip install auf irgendwelchen Server nichts. Ich komme wahrscheinlich noch nicht mal zum Repo raus. Zur Registry raus. Es wäre wahrscheinlich einfacher für mich, einen Docker-Container zu bauen und den irgendwie als Tar-File darüber zu schieben und dort auszuführen, anstatt pip-install zu machen. Oder aber, ich mache es in Go. Da ist das Binary zwar auch ein Binary, aber kleiner. Oder in Rust. Oder in .NET. Mit einem Head-of-Time-compilten Binary, gestrippte Debug-Symbols, ist das auch nur irgendwie 10 MB oder so groß? Nee, in C++ mache ich das bestimmt nicht. Ich will ja zumindest noch ein bisschen Entwicklungskomfort haben. Dann... Ich meine, ich könnte da wahrscheinlich den Wheel draus bauen, auf den Server kopieren und dann pip install local package oder so machen. Ich könnte auch JavaScript machen, ja. Ach, keine Ahnung. Mal überlegen. Die einfachste Variante. Wisst ihr, was für mich wirklich die allereinfachste Variante wäre? Wenn es die Möglichkeit gäbe, Single-File-Deployment, was kein Binary ist. Also was kein kompiliertes Zeug ist, wie PyInstaller. Dass der quasi deine ganzen Abhängigkeiten irgendwie inline anhängt unter deinem Code oder so. Was natürlich abartig ist, aber es würde besser funktionieren. Es wäre ein File, es wäre Klartext und ich müsste es einfach nur rüber kopieren und es wäre da. Aber ich glaube, sowas gibt es wahrscheinlich nicht. Ja, das ist das Einzige, was ich machen kann. Ich kann beispielsweise, das werde ich wahrscheinlich auch so machen. Ich mache ein Python-Skript ohne. Ich benutze halt einfach nur Standard-Library. Ich meine, damit kannst du auch grafische Konsolenausgabe machen oder so. Weil ich habe mir überlegt, ich kopiere einfach auf alle unsere Server, auf alle unsere VMs ein Skript drauf. Ja, C++, alter Monka S. Ich kopiere auf alle unsere Systeme ein Skript drauf, wo du direkt Maintenance setzen kannst. Theoretisch würde das wahrscheinlich mit Ansible auch funktionieren. Ja, aber nicht vom System aus selbst. Aber nicht vom System aus selbst. Das müsstest du dann wahrscheinlich von deinem Host machen. Von deinem Host kannst du einfach im Browser in Alert Manager gehen. Nee, also das Einfachste ist wirklich, du könntest das mit Ansible machen, aber das Einfachste, ich will, dass du auf die Kommandozeile gehen kannst und sagst dann sowas hier. Nee, wobei nicht Punkt Slash. Du sagst dann irgendwie, okay, ich darf es nicht Maintenance nennen, weil niemand kann Maintenance schreiben. Kennt jemand gute Synonyme für Maintenance? Oder auf Deutsch? Leute, ich bin bei einer deutschen Bank, die stehen auf deutsche Wörter. Sag mal irgendwas. Wartung. Wartung. Jetzt Wartung. Instandhaltung. Set Downtime. Das finde ich gut. Das finde ich schön. Ja. Nee, wir machen das noch anders. Wir nennen es Downtime Now. So. So nenne ich das. Das würdest du dann so ausführen. Oder einfach so. Du brauchst ja keine Endung. Einfach Downtime Now. So. Und das gibt's dann. Und da gibt es dann als einzige Option noch, genau, als einzige Option Duration, sowas in der Richtung, könntest du noch machen. Ansonsten, Default sind 15 Minuten und, ja, so Comment würde ich noch machen. Man könnte es auch Wartung nennen oder so, aber ich glaube, Downtime Now ist fast besser. So, und dann könnte man noch vielleicht noch minus C machen für einen Comment. Dass man dann sagt, hier irgendwie Kackel Reboot oder so. Okay, was findet ihr schöner, Chat? Wir gucken gleich weiter. Ich weiß, wir schweifen etwas ab. Was findet ihr schöner? Downtime now minus D 2 Stunden oder Wartung jetzt. Wartung jetzt, Duration 2. Wartung, es müsste minus minus jetzt sein. Aber komm, wir machen now. Wir machen now, ja? Ja, oder? Wartung minus minus now. Man könnte es auch Pause-Chat. Das fände ich geil. Stellt euch mal vor. Leute, das ist die Gelegenheit, Twitch-Emotes auf alle unsere Systeme zu bringen. Pause-Champ heißt das Ding. Pause-Champ now. Das kann sich dann aber dort wieder keiner merken. Das ist aber nur, das behalte ich im Hinterkopf, Leute. Ich bringe Twitch-Emotes auf alle unsere Server und VMs und Azure-Kisten und sonst was. Twitch-Emotes. So muss es sein. Badge. Pause verstehen die Leute aber noch. Pause-Champ checken die Leute. Badge checkt keiner. Pause-Champ, auch irgendjemand, der Wartungsmeister. Die Wartemeister. Ich meine. Für mich wäre Bad genau sehr cool als Kommandozeile, ja? Aber das versteht wieder keiner. Aber Pause Champ verstehen die Leute, weil es ist halt Pause und Champ haben sich die Leute schon dran gewöhnt, dass ich an meine Tools gerne Champ hinten dran hänge. Aber ich persönlich würde wahrscheinlich diese Variante immer noch bevorzugen, weil Downtime Now können sich die Leute halt einfach merken. Ich meine, man könnte ja now auch noch überschreiben, ja? Man könnte dann irgendwie sagen, minus S, 20 Uhr oder so. Irgendwie so. Das ist halt nicht now, sondern 20 Uhr. Man könnte es auch nennen, Wartungsarbeiten aktivieren, minus, 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 minus jetzt. Nee, gar nichts. Es ist, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Eigentlich waren wir gerade bei Level Cap Video gucken. Und die ursprüngliche Frage war, warum ich .NET lieber verwende. Ach hier, okay, da hat er noch was geschrieben. Die Firma hat hauptsächlich ASP. Ich hoffe, es ist ASP.NET Core und nicht wirklich noch .NET Framework ASP.NET. Ja, also, wenn deine Firma hauptsächlich .NET macht, dann würde ich sagen, bietet sich das auch an, das in .NET zu machen. Weil ich gehe mal davon aus, also ich weiß ja nicht genau, was du machen sollst, also ich gehe mal davon aus, wenn du irgendwas mit Continuous Integration, Continuous Delivery machen sollst, einer der ersten Schritte ist ja, es gibt einen Merge-Request, du checkst erstmal prinzipiell, hat der Typ richtig rebased, lässt sich das merchen, und als nächstes lässt du ein Test-Environment laufen oder einen Container laufen und machst mal die Tests, die in dem Projekt drin sind. So, die Tests sind in .NET, du musst nicht zwangsläufig deine Sachen drumherum auch in .NET machen, aber ich weiß nicht, irgendwie würde sich das anbieten, wenn das .NET Microservices sind. Ein ASCII Pause Champ. Das ist gut. Wir machen dann Ausgabe. Die erste Ausgabe ist dann Echo Pause Champing. Ja. Also, ich würde mir auf jeden Fall C-Sharp angucken. Allein schon, selbst wenn du das nicht für deine Pipelines oder für deine Tests oder für was auch immer, was du dann da machst, brauchst. Zumindest verstehst du dann ein bisschen besser, was die da eigentlich programmiert haben. Und das ist ja auch nicht verkehrt, wenn du ein bisschen auch noch für die Infrastruktur und Server und sonst was zuständig bist. Darf ich nicht vergessen, viele Leute, die jetzt in diesem Bereich sind, waren früher mal Linux-Admins. Es ist nicht verkehrt zu verstehen, was da eigentlich drauf läuft. Ja, also das schadet auf jeden Fall nicht. Was ich persönlich an C-Sharp und .NET wirklich sehr mag, auch, also was ich nicht mag, ist, dass es von Microsoft ist, aber gut, man ist halt so. Was mir an dem ganzen .NET-Ökosystem wirklich gut gefällt, ist, dass Microsoft wirklich ein richtig angenehmes Tempo vorlegt für Fixes und vor allem für neue Sachen, ja. Die updaten das öfters mal, wenn was komplett im Arsch ist, aber sie bringen einmal im Jahr eine neue Major-Version raus oder eine neue Version raus. Sie hatten auch mal sowas wie .NET 3.1, aber ich glaube, aktuell zählen sie einfach durch. Sie bringen jedes Jahr eine neue Major-Version raus, sowohl von .NET als auch einen neuen C-Sharp-Standard. Als nächstes sind wir, glaube ich, bei C-Sharp 11 und bei .NET 7. Das heißt, nächstes Jahr, November, sind wir dann bei .NET 8. Ich finde, ein Jahr ist genau der richtige Zeitpunkt dafür, zumal es laufend Preview-Versionen gibt und du kannst dir den ganzen Kram immer permanent angucken, was es Neues gibt. Und die Features, die sie einbauen, sind jetzt zum größten Teil auch immer noch sinnvoll und praktisch. Als ich gestern gesehen habe, wie man in Go beispielsweise JSON deserialisieren kann und dort verschiedene Felder exkluden kann, da musste ich schon ein bisschen cringen. Bei in .NET würde ich einfach ein Attribut drüber machen mit JSON Ignore. Ich könnte den Pause Champ to ASCII Art. Moment. Image to ASCII. Da gab's doch für Linux ein schönes Tool, was das macht. Das JPA? Moment, das muss kurz ausprobiert werden, Leute. Ich brauche einen Pause Champ in ASCII Art. Ich gebe zu, es hat nichts mit dem Stream jetzt zu tun, aber das muss ich jetzt schnell ausprobieren. Pause Champ in ASCII Art. GitHub. Was gab's denn da Schönes? Image to ASCII. Hier, ja, was? Sowas will ich machen, genau. Image to ASCII, genau. Oh. Ah, ja, Fan. Sowas, genau. Das muss ich jetzt ausprobieren, ob das mit dem... Ich brauche ein ASCII Pause Champ. Deck. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Was? Bing Image of the Day? Irgendwas in Australien wahrscheinlich? Lernt man in der Physi-Ausbildung viel programmieren? Nee, das Ganze, was du da in der Berufsschule lernst, ist komplett useless eigentlich. Ah, ein bisschen was wenigstens. Pause Champ? Braucht man das Bild? Ja, Pause Champ? Was? Ja, meinetwegen auch bei Pauli Lull. Save Image. Downloads. Pause Champ. CD Downloads. Image to ASCII. Yes, Image to ASCII. Aus dem Auer. Image. ASCII Image. Gibt es da irgendwas Fertiges, was mit dem man das machen kann? Image. Hier. JP2A. Pause Champ. Leute, da ist er. High Res Pause Champ. High Res ASCII Pause Champ. So muss es sein. Muss man mal gucken, ob man da irgendwelche Auflösungen setzen kann. Hier, Width, Height, ja. Minus, minus Colors kann das auch. Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Das ist ja wie original, Alter. So, jetzt wollen wir hier Breite. 80. Nee. Gleich 80. Nee. Irgendwie, keine Ahnung, 20. Ja, gut, müsste man sich irgendwas überlegen. Okay, ey, guck mal Leute, man erkennt das sogar. Man muss halt die Pixel kleiner machen. Und man kann das bestimmt noch irgendwie tunen, dass es besser aussieht als so. Beziehungsweise besser aussieht als so. Und das dann. Der muss kleinere Buchstaben verwenden. Die sind zu groß, die Buchstaben. Nee, gut. Zumindest, wir haben Post-Champ generated als ASCII. Perfekt. Weiter. So, und jetzt gucken wir aber mal Videos weiter. Kann man sich nach der Fisi aus. Du hast recht, das müssen wir noch machen. Ja, das müssen wir. Hallo? Meine VM hängt. Das müssen wir noch schnell machen, ganz, ganz wichtig. Du musst dich nicht nach der Fisi-Ausbildung aus Programmieren spezialisieren. Du kannst auch was programmieren. Während der Fisi-Ausbildung, es kommt auf den Betrieb an, wo du bist. Ja, nur dass man das in der Berufsschule lernt, automatisch, ist halt nicht so. Wenn du in einem Laden bist, gerade wenn das vielleicht ein Betrieb ist, der auch schon viele Sachen in der Cloud laufen hat, vielleicht dort irgendwelche Functions oder du irgendwelche Infrastruktur automatisieren kannst oder so, dann kannst du auch viel programmieren als Fisi. Aber halt standardmäßig, was du in der Berufsschule lernst, ist für'n Arsch. So, Leute. Bester Pause Champ hier. Kappa Pride Pause Champ. Ich bin überrascht, wie gut das aussieht. Man erkennt das ja tatsächlich. Minus, minus Phil. Oh, ist ein bisschen klein. Oh! Alter! High Res! Massive! RTX on! Alter, das sieht ja richtig gut aus! Harley. Das sieht ja richtig gut aus. Guck mal hier, für das ist. Ich meine, das ist einfach nur Terminal. Okay, es geht nur mit einem True Color Terminal, aber trotzdem, das ist nice. Okay, ich weiß, was bei uns als neues Login Prompt kommt. Nee, als Login Prompt kann ich das nicht machen. Als Wartungsding. Und kann ich jetzt noch? Das ist echt nicht schlecht, das gefällt mir. So, okay. Jetzt aber. Schluss ist. So, weiter im Text. Ne, wahrscheinlich, weil er eine Fisi-Stelle hat. Und wahrscheinlich, weil er es an sich nicht schlecht findet, aber würde gerne ein bisschen mehr programmieren. Also, wie gesagt, hängt vom Betrieb ab. Oder Avi, warum fragst du? Also was ist der genaue Hintergrund? So, aber jetzt gucken wir erstmal Level Cap weiter.
Game will have 18 game modes. These include popular modes like Gunfight and Hardpoint with new ones like.
Also, ich bin so absolut null gehypt auf Modern Warfare 2. Ich werde es wahrscheinlich spielen, das ist halt das Schlimme bei mir. Okay, die letzten Call of Vanguard habe ich mir nicht gekauft und Cold War habe ich mir an. Doch. Nee. Warte mal. Doch. Cold War hatte ich mir gekauft. Vanguard habe ich mir nicht gekauft.
All or nothing in Ground War Bomb. Killstreak Rewards include a UAV, Fuel Bomb, Smoke Airdrop, Thermobaric Strike and a Cluster Spike. Most of this information was data mined from the.
Was ist eigentlich mit dieser Modern Warfare? Was ist los mit den Modern Warfare-Leuten? Warum haben die alle so Pausbäckchen? Guckt euch die Charaktere an. Guckt euch Captain Bryce an. Guckt euch Soap an. Guckt, die haben alle so Pausbäckchen. Was ist mit den ihren Model-Erstellern los? Mögen die das, wenn die alle so aussehen wie nach Weisheitszahn-OP? Der Typ sieht aus. Guckt euch das mal an. Der Typ sieht aus, als hätten sie ihm gerade die Weisheitszähne rausgenommen. Oder? Guckt mal. Das ist, okay, manche Leute haben noch fettere Backen, wenn sie Weisheitszähne gezogen bekommen haben, aber es sieht halt schon danach aus. Ja, du kannst prinzipiell alles machen, was du willst, denn du musst dich halt dafür interessieren. Die Unterschiede, gerade nach der Ausbildung zwischen Fisi und Fachinformatik, Anwendungsentwicklung, es ist eh nicht vorhanden, je nachdem, in welchem Bereich du bist. Also, das ist rein, ja, was du gerne machen willst und was du kannst, ja. Und natürlich, gerade in der Ausbildung hängt es halt enorm stark vom Betrieb ab, wo du bist. Ja, wenn du jetzt beispielsweise bei einem Rechenzentrumsbetreiber arbeitest, der, wo du den ganzen Tag im Rechenzentrum irgendwie Kabel ziehst, ja gut, oder ab und zu Switche konfigurierst und was, da ist wahrscheinlich mit irgendwelchen tollen CI-Tools und Zeug programmieren nicht so viel. Aber selbst da, ich sag mal ganz im Ernst. Also, mittlerweile ist es gut, wenn du in jedem Bereich, mein Druckerpatronenwechsler mal außen vor, ein bisschen programmieren kannst. Weil, auch wenn du rein im klassischen Systemadministrationsbereich bist, heutzutage hast du viele Server in der Cloud, du hast viele virtualisierte Server und du hast viel Potenzial, Abläufe zu automatisieren. Und Abläufe zu automatisieren schreit ja gerade nach Automatisierung, also sprich irgendwas, was du programmierst. Man kann sich jetzt drüber streiten, ja, ob Ansible oder Puppet oder Chef oder was es nicht alles da gibt, SaltStack, falls das irgendjemand verwendet, ob das wirklich Programmieren ist, aber nach meinem Geschmack schon. Ich meine, was ist Programmieren? Du hast irgendwie Syntax und Schlüsselwörter, die dann ausgeführt werden und am Ende das machen, was du willst. Ja, du hast Kontrollstrukturen wie Schleifen und Ifs und sonst was. Also, ja, ist es im Endeffekt. Ja, Google musst du eh können, überall. Google musst du überall können. Das ist eh der wichtigste Skill eines Fachinformatikers. Du musst suchen können. Oder generell eines der wichtigsten Skills überhaupt in solchen Jobs. Das ist tatsächlich so. Also Programmieren beibringen tut dir keiner. Es gibt bei den Amis ist das relativ beliebt, dass es da irgendwelche Bootcamps gibt. Ich habe keine Ahnung, wie das hier in Deutschland ist. Aber ich weiß nicht, ob sich das... keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Letztendlich muss man es eh für sich selbst lernen. Du kannst, wenn du denn schon ordentlich programmieren kannst, klar, was man sicherlich lernen muss, ist Zusammenarbeiten im Team, Zusammenarbeiten mit anderen Leuten, vielleicht auch mal das lesen, was andere programmiert haben, beziehungsweise selbst so programmieren, dass es andere lesen können. Und solche Geschichten, ja. Oder dass man vielleicht jetzt sich nicht um Feature A kümmern kann, weil Feature B oder Fix B wichtiger ist. Ja, solche Sachen lernt man dann mit der Zeit schon. Aber so an sich logisch denken und programmieren lernen, das ist eigentlich zu 90% ja wirklich Eigeninitiative. Ja. Das ist ja gut, aber das muss ja auch durch Eigeninitiative kommen. Ich meine, wenn einer gar keinen Bock hat, warte mal, hier, wenn einer gar keinen Bock hat, das zu lernen, dann kannst du ihm auch so einen Udemy-Kurs vorsetzen und er wird da nicht allzu viel haben. Und dank GitHub ist das ja glücklicherweise einfacher denn je. Also wenn du irgendein Problem hast, was du lösen musst, gibt's zwei Sachen. Stack Overflow und GitHub gucken. Und ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, sich da aus GitHub inspirieren zu lassen. Je nachdem, welche Lizenz der Code hat, kannst du das theoretisch sogar copy-pasten. Oder du lässt von GitHub Copilot copy-pasten. Was dann offiziell nicht copy-paste ist. Aber sowas in der Richtung, ja. Das ist so. Deswegen, ja, du brauchst wirklich Eigeninitiative, sonst klappt das nicht. Naja, das kann ich jetzt schwer einschätzen. Ich sag so, wenn man auf was wirklich Bock hat und sich wirklich dafür interessiert, also ich kann das zum Beispiel schlecht trennen. Also wenn mich jetzt Technik XY interessiert, dann beschäftige ich mich da meistens privat damit, schon lange bevor man sich damit irgendwann mal vielleicht in der Firma beschäftigt, wenn überhaupt. Einfach weil es mich interessiert, ja. Ja, den eingebauten. Den eingebauten. Niemand verwendet was an. Doch, es gibt manche Hardcore-Leute, die verwenden Dapper. Aber den eingebauten? Also Entity Framework Core, das ist eigentlich das, was so gut wie jeder verwendet. Also ich glaube, du wirst feststellen, dass die .NET Standard Library ziemlich gut ist mit der Zeit. Moin, Miss Apple 80. Und dass relativ viele offizielle Microsoft Packages gibt, die auch ziemlich gut sind. Ja, also vieles, was nicht direkt Standard Library ist, sind aber offizielle Microsoft Packages. Ja, zum Beispiel Entity Framework, also der offizielle OM-Mapper, DB-Access-Dings von .NET, ist... glaube ich, ja, es ist keine, wobei doch, Moment, Leute, ist Entity Framework Standard Library oder nicht? Ist Entity Framework dabei, wenn ich den Projekttyp auf Web-Anwendung stelle oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, man muss es, nee, doch, Entity Framework ist dabei, was du als offizielles Package nachinstallieren musst, sind, glaube ich, die ganzen DB-Treiber, also zum Beispiel SQLite oder Postgres oder sowas. Ich glaube, aber das sind auch offizielle Microsoft-Packages. Ich glaube, die musst du dir über Nougat nachinstallieren oder ja runterladen fürs Projekt. Aber das ist kein Ding. Wie gesagt, sind alles offizielle Microsoft-Packages und die tun. Also es verwendet so gut wie jeder den offiziellen ORM-Mapper in .NET. Nennt sich... Ja, guck. Was da? Haben wir sogar ein eigenes GitHub. Das da ist der offizielle Datenbank-Access und Mapper und es ist ein Modern Object Database Mapper für .NET. Genau. So sieht das dann aus. Ich vermute mal, ich kenne Django selbst nicht. Ich meine, ich weiß, was es ist. Ich habe auch schon mal Django Code gesehen, aber noch nie was in Django gemacht. Ich vermute mal, dass DB-Access in Django gar nicht so viel unterschiedlich aussehen wird zu dem hier. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal nicht. Ja. Nee, ist echt so. Also, ich finde, gute IT-Fachleute, Experten, die können alle bis zu einem gewissen Grad programmieren. Ich meine, ich erwarte jetzt nicht, dass irgendjemand, der sich hauptsächlich um Windows Active Directory kümmert, dass der Arduino C++ Microcontroller programmieren kann, richtig gut. Das hat ja damit nichts zu tun. Aber was ich von irgendeinem Windows Active Directory Administrator erwarten würde, ist, dass er PowerShell kann, zum Beispiel. Was ja auch eine Programmiersprache ist. Hast du dir das meiste selbst beigebracht? Ja. Und ich glaube, das geht den meisten so. Die Sachen, für die man sich interessiert, die bringt man sich mehr oder weniger selbst bei. Das meiste habe ich mir selbst beigebracht. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die lernt man im Enterprise-Umfeld, ja. Zum Beispiel habe ich daheim noch nie ein Storage-System angeschlossen. Das habe ich damals bei meiner Ausbildung beim Provider gemacht, weil, naja, du hast daheim in der Regel kein Fiber-Channel-Storage-System, was mehrere Tonnen wiegt, bei dir an der Abstellkammer stehen. Ja, auch keine, du hast auch keine Kleinwagen teuren Load Balancer im wackeligen Wagen über die Straße gekarrt zum Selbstbeibringen. Also so ein paar Sachen lernst du natürlich schon auf der Arbeit, aber so die ganzen Technik-Skills, muss ich ehrlich sagen, zum größten Teil habe ich die privat gelernt und konnte sie dann bei der Arbeit verwenden und dort verbessern. Ja, also ich habe mir irgendwas angeguckt, wie Technologie XY funktioniert und ja, vielleicht haben wir das Ganze dann auch mal verwendet später auf der Arbeit und dort kannte ich es dann schon und habe das dann mal praxistechnisch ausprobiert und dementsprechend noch besser gelernt, ja. Ja, das ist nicht schlimm. Gerade wenn du, das ist nicht schlimm, ich glaube, das ist fast normal für Leute, die in der Ausbildung sind und sich für die Themengebiete interessieren. Das ist normal. Du musst jetzt auch mal ein paar Sachen durchprobieren, weil ich glaube, es gibt kein Berufsfeld oder kein Einsatzfeld, was so vielfältig ist, als das, was du am Ende machen kannst, wenn du irgendwie in die IT gehst. Ja, muss ja nicht als Fachinformatiker sein, aber wenn du, das kann alles sein. Das kann von Druckerpatronen tauschen sein, bis Cloud-Architektur, bis Mainframe COBOL, bis Cloud-Entwicklung mit irgendwelche auf Kubernetes, das kann alles sein. Also es gibt nichts, was es nichts gibt. Es gibt nichts, was es nicht gibt dort. Es kann im Zweifelsfall auch SAP oder sowas sein. Also, du musst dir schon angucken, deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass du dort alles dir mögliche anguckst. Was denn ja so dein Gebiet ist, was dir gefällt. Dir wird nicht alles gefallen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe eine riesen Abneigung gegen Windows, Windows Desktop, Windows Server, Active Directory und sonstige Geschichten. Das würde ich für kein Geld der Welt, okay, vielleicht übertrieben, doch, würde ich, also, das wäre aber sehr teuer, wenn mich einer als Windows-Admin einkaufen möchte. Also ich glaube, das wäre eher so teuer, dass er das nicht machen würde. Mal davon abgesehen, dass ich keine Ahnung davon habe, also warum sollte er das machen? Also es gibt so ein paar Dinge, auf die habe ich keinen Bock. Und eins davon ist halt auf jeden Fall Windows-Administration. Also, das ist so Zeug, also generell Microsoft-Tools, ich kann es nicht ab. Wir haben, ich weiß nicht, ob ich euch die Geschichte schon mal erzählt habe. Der Felix und ich, mit dem habe ich auch schon mal ein paar Videos gemacht. Der war bei mir mit Azubi. Der Felix und ich, wir sollten mal zwei Blade Center Blades in ein anderes Rechenzentrum bringen, quer durch Frankfurt. Und ja, HS22 oder HS21 Blades waren, glaube ich, damals noch. Sind solche Dinger gewesen. So sehen die aus. Die kamen dann in so ein Gehäuse rein, da konntest du 12, ich glaube 12 waren es, 12 solcher Rechner hochkant stecken. Und ich weiß nicht, was es gekostet hat. Ich glaube irgendwie 20 oder 30.000 Euro in Vollausbau, irgendwie mit 96 GB RAM damals und so. Das ist schon ein bisschen her. Also 96 GB RAM war damals mega viel. Ich meine, ehrlich gesagt, 96 GB RAM ist heute noch viel. Überlegt euch mal, 2010 oder nee, noch früher, das muss noch früher gewesen sein. 2009 oder so. Überlegt euch mal, ihr habt 2009 Plates gehabt mit 96 GB RAM. Das war wirklich richtig teuer, der Kram. Oh. Und wir sollten mal zwei solcher Dinger quer durch Frankfurt in ein anderes Rechenzentrum tragen. Warum hat man uns das machen lassen? Ganz einfach, weil Azubis in die U-Bahn und in die S-Bahn stellen mit Plates unterm Arm war halt billig. Ich glaube, das war der einzige Grund, warum man das gemacht hat, ja. Das war halt billig. Und sind wir mit den Dingern unterm Arm. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder nur eins hatte oder jeder zwei. Ich glaube, jeder hatte nur eins. Und sind wir in die S-Bahn und standen damit halt rum. Die Leute haben uns schon die ganze Zeit blöd angeguckt. So, was haben die da unterm Arm? Und dann sind wir halt quer durch Frankfurt gefahren. Damals noch in die Kleierstraße, da sind viele Rechenzentren. Wir sind in die Kleierstraße gefahren und mit der U-Bahn, das war glaube ich so 30 Minuten US-Bahn fahren. S-Bahn war es, nicht U-Bahn. Nee, auch nicht S-Bahn, Schwachsinn, Straßenbahn war es. Mit der Straßenbahn 30 Minuten quer durch Frankfurt mit solchen Dingern. Die sind nicht super schwer, aber die ganze Zeit, die tragen, sind sie auch nicht so. Nicht so leicht. Zumindest das eigentliche Problem hat angefangen, als wir, also ja, also ein Plate war ungefähr Azubi-Jahresgehalt, könnte man sagen. Eher zwei Jahresgehälter, also der Kram war teuer. Ja, so, und zumindest, das große Problem kam dann, als wir ausgestiegen sind. Als wir ausgestiegen sind, hat es angefangen zu regnen. Und da mussten wir uns damals die Plates unter die Jacke stecken. Und da sind wir das muss für die umstehenden Leute ausgesehen haben, als haben wir irgendwelche schwere Bewaffnung unter der Jacke stecken, ja. Also wir hatten dann so richtig Panzerplatte quasi davor unter der Jacke, sind dann da lang gelaufen und am Eingang hat dann die Security auch gemeint, bei uns, wir sollen mal zeigen, was wir unter der Jacke haben. Was habt ihr denn da dabei, Jungs? Haben die Jacke aufgemacht und gesagt, das ist ein Playcenter. Also, du kommst ja in diese Rechenzentrum nicht so einfach rein. Du musst immer. Die haben nicht gelacht, nee. Die haben die Jacke aufgemacht und gesagt, wir müssen ins Rechenzentrum und gesagt, ah ja, okay. So, und bevor du ins Rechenzentrum rein kannst, du musst ja immer an die Anmeldung gehen. Das sind ja meistens Locations, die werden von einem Anbieter betrieben und der hat dort mehrere Räume, wo man sich einmieten kann. Und du musst es dann halt zur Anmeldung. Musst es sagen, hier, ich bin der Max, ich will ins Rechenzentrum von XY, so und so vieler Stock und wir brauchen halt eine Karte. Oder, wie es früher noch war, beim Provider, einen Schlüssel. So. Oder einen Token zum Ich glaube, damals war es ein Schlüssel und ein Token. Man hat einen Schlüssel gebraucht für das Gebäude und man hat einen Token gebraucht für den Raum. Irgendwie so war es. So ein elektronisches Token zum Vorbeiziehen. Und dann musste man da rein. Dann haben die sich das erstmal angeguckt und dann durfte man dahin. Ja, das war ein Erlebnis, da irgendwie eine Stunde mit Plates durch Frankfurt zu laufen. Ja, und der Scheiß war halt wirklich teuer. Ja, Ticketsystem. Outlook als Ticketsystem, okay, das ist Pains Champ. Das ist auch nicht schlecht, Avi. Node.js, JavaScript, top zum Einsteig. Zum Einsteig, Alter. Das ist super zum Einsteigen, super zum Anfangen, ja, JavaScript. JavaScript, finde ich, ist eh die beste Sprache zum Einstieg, weil an Frontend kommst du nicht vorbei. Gut, mit Node.js kann man da auch anfangen, ja. Aber an Frontend kommst du nicht vorbei. ein bisschen HTML, JavaScript, CSS muss jeder können heutzutage. Und es ist halt dementsprechend auch das Einfachste zum Einsteigen. Man kann aber auch mit Node anfangen, warum nicht? Dann lernst du gleich ein bisschen NPM, Package Management. Wobei NPM halt so ziemlich der painstrampigste Package Manager ist. Es wird nur noch getoppt von C++ Header-Files rumkopieren. Ja, aber zum Einstieg nicht TypeScript. Zum Einstieg ist vollkommen okay, direkt mit JavaScript anzufangen. Da braucht man nicht noch zusätzlich was obendrauf. Ausgeraubt wurden wir nicht. Ganz im Ernst, ich gehe nicht davon aus, dass der 0815 Frankfurt-Kriminelle weiß, dass diese Dinger viel wert sind. Und geschweige denn, was er damit machen soll, wenn er sie gekauft, wenn er sie ausgeraubt hat. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, welche das sind. Wie viele Höheneinheiten die haben. Gibt es keine Bilder? Heißen die Dinger nicht DL normalerweise? Vielleicht hieß der auch HL? 5? Dann keine Ahnung. Ich dachte, die Dinger hießen DL. DL380 und sowas immer. Aber Moment, war das Dell? Moment, jetzt blicke ich nicht mal durch. Ne, DL380 ist HP, ne? Die HP, ja, naja. Ja, das ist nicht so ohne. Wir mussten mal einen Plate Center einbauen. So ungefähr auf ja, so Brustebene, Brusthöhe. Und dann hochheben in die Schienen. Das war auch ganz toll. Das war so eine 8 Höheneinheitenkiste. Sowas hier. So ein Teil. Baut sowas mal ein, das Zeug ist abfuck schwer. Also das Beste, was ihr machen könnt, komplett nuggisch, also komplett raus, Netzteil raus, Plates raus, alles raus, was geht. Und dann wiegt das immer noch 50 Kilo oder so. Ja, Gachi Bus, Leute, genau. Das war das Gegenteil von Gachi Bus, das war wirklich anstrengend. Zeig mal, wie sehen die Dinger aus. Na gut, 2010 ist auch schon ein bisschen länger her. War das so ein Tower-Teil oder so? Ja, ist auf jeden Fall, gab's. Also gerade früher gab's richtig fette Kisten. Heutzutage gibt's selten was über diese, also über 4 HE gibt's eigentlich so gut wie nie. Die meisten sind 2 HE. Also, ich glaube, ich habe lange keine richtig fetten Server mehr gesehen. Mal von Storage-Systemen außen vor. Ja. Aber 2010 ist ja auch schon ein bisschen her. Ich rate jetzt einfach mal, ja, also wenn 80 das Geburtsjahr ist, dann warst du ja 2010 auch schon eine Weile da am Start in der Richtung. Ich bin ja auch 1984 geboren, also ich war ja auch schon ein bisschen älter 2010. Und da gab es halt noch fette Kisten. Ich glaube, das kriegen die Leute heutzutage gar nicht so mit, wenn heutzutage alles zusammengeklickt wird, so nach dem Motto, ja, ich brauche einen neuen Server. Ja, geh mal in ESX und klick eine neue VM an. Oder ja, geh mal in Azure und leg eine neue Cloud-Kiste an. Wir haben damals die Kiste, wenn die eine haben wollt, tatsächlich noch eingebaut und ins Rechenzentrum rübergetragen. Ja, haben wir nicht mehr. Also wir haben keine Plates mehr. Wir haben auch keine Plate Center mehr. Ja, aber damals war es echt so. Wenn irgendjemand gesagt hat, wir brauchen einen neuen Server, das ist nicht so gewesen, dass du in irgendeinem Webinterface angeklickt hast, ich will einen neuen Server. Die Jugend, das ist so, die kennen das nicht mehr. Die können sich das nicht vorstellen. Leute, wenn ihr heute eine VM haben wollt, wenn ihr heute einen Server haben wollt, dann geht ihr zu irgendeinem Cloud-Anbieter, sagt VM, anklicken, next, fertig. Das war damals nicht so. Wenn damals einer einen Server haben wollte, hat er angerufen bei uns, hat gesagt, Leute, wir brauchen ein neues System. Dann sind wir ins Lager mit dem Wagen. Ihr kennt sie vielleicht, das sind diese Wagen, die man nicht gescheit steuern kann, weil sie die Lenkung irgendwie hinten haben. Total wirr, wie das ist. Und dann bist du ins Lager, hast deinen Wagen voll gemacht, bist rüber über die Straße geeiert ins Rechenzentrum. Hast Pech gehabt, weil der Gehweg abschüssig war, dass das dann dir vielleicht noch runtergerutscht ist halb. Dann bist du, ja genau, diese Dinger. Ja, dann bist du rübergelaufen. ins Rechenzentrum, bist rübergelaufen, bist in den Fahrstuhl, bist hochgefahren, hast die Rampe runtergeklappt, dass du deinen Wagen hochschieben konntest, dann hast du mit Hauruck deinen Wagen mit Server die Rampe hochgeschoben, ins Rechenzentrum rein, und dann hast du den abgeladen und hast den Kram eingebaut. Also wenn jemand morgens gesagt hat, wir brauchen ein neues System und man wirklich gesagt hat, ja, wir machen das jetzt gleich, der hatte das, was weiß ich, 3 Stunden später oder so erst. Das hat schon ein bisschen gedauert. Ja, ein IBM Mainframe haben wir immer noch. Aber das hat ein bisschen gedauert. Dazu musstest du dann damals nicht nur den Kram einbauen, du musstest erstmal Schienen reinmachen, also musst du erstmal richtige Stelle raussuchen, ja, eintragen. Rack-Platz freimachen, Schienen einbauen. Dafür musstest du diese tollen Rack-Clips holen. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Clips? Nee. Die da, meine ich. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Die da. Musstest du dir da holen, diese Server-Rack-Clip-Nuts. Ja, und da hast du dir auch gerne mal die Finger eingeklemmt in diesen Dingern. Rack-Muttern. Ja, so heißt das anscheinend. Käfigmutter. Seht ihr, der Chat kennt sich aus. Da hast du diese Dinger geholt, hast sie erstmal rangeklipst. Dann musstest du die Schienen richtig einstellen. Da hast du die Server-Schienen rangemacht, hast die Schienen rausgezogen. Dann musstest du irgendwie eine vollbestückte 2HE-Kiste erstmal im Zweifelsfall so auf Brust- oder Kopfhöhe heben und dann reinsetzen. Reinschieben, dann musst du den Kram verkabeln hinten dran. Und wenn du den Kram hinten dran verkabelt hast, dann musstest du nebenbei beim Netzwerkteam anrufen oder wer auch immer damals zuständig war, oder man hat selbst gemacht und gesagt, hier, Port XY, wie sieht's denn aus? Könnt ihr uns das konfigurieren? Da hast du 15 Minuten gewartet, bis die ihre Netzwerk-Config gemacht haben, dann hast du das angesteckt und gesagt, okay, Link ist da, dann bist du ins BIOS rein. Vorher hast du hier noch diesen hässlichen Monitorwagen in den Gang gezogen hinter dem Server, wo du danach erstmal alle möglichen Krankheiten und Erkältungen hattest, wenn du da zu lang gehockt hast. Ja. Nur vom Feinsten, sage ich euch. Hast du dich angestöpselt bis ins BIOS, hast du die Management-IP-Adresse vergeben, hast sie wieder irgendwo eingetragen. Ja. Wenn du das gemacht hast, hast du vielleicht dein KVM angeschlossen, bist in den Technikraum nebendran. Und dann gab es noch die ganz Hardcore-Variante. Datenbank-Server installieren. Datenbank-Server wurden damals bei uns von CD installiert. Kein Witz. Red Hat Enterprise Linux, 4 CDs. 4 CDs Enterprise Linux. Und unsere Datenbank-Leute damals, oder beziehungsweise die Datenbank-Kunden des Providers, wo ich gewesen bin, die waren der Meinung, sie brauchen eine Red Hat-Vollinstallation für ihre Datenbanken. Es war kein Witz. Du hast die Datenbanken gestartet und es hat dich erstmal einen Gnome angeguckt. Du hast erstmal einen Gnome-Login-Manager gehabt, wenn du dich auf die Datenbanken connected hast. Also per Monitor. Vollinstallation wollten die haben. Und macht mal eine Red Hat-Vollinstallation mit CDs. Da sitzt ihr auch 45 Minuten davor und guckt der Installation zu. Also neuer Datenbankserver 3-4 Stunden. Also der halbe Tag, warum? Zwischendurch bist du nochmal was essen gegangen. Also jetzt ohne Mist. Datenbanken einbauen, patchen und installieren war ein Tagesjob. Also das, okay, das waren, gebe ich zu, waren etwas andere Zeiten. Ich weine der Sache auch nicht nach, muss ich ehrlich sagen. So Turnschuhadministration ist gut, dass es das in dieser Form so weit verbreitet nicht mehr gibt. Heute ist es einfacher, heute hast du ein paar ESX-Cluster, machst ein paar VMs oder gehst in die Cloud, machst ein paar VMs, aber irgendeiner muss die Sachen heute auch noch im Rechenzentrum einbauen. Ja. Nichtsdestotrotz war das gut zu wissen, ja. So, genug vom Krieg erzählt, genau. Das habe ich auch geschafft, ja. Wir hatten es auch schon mal, dass die Server die Lüfter in die falsche Richtung hatten, weil man die Lüfter rumdrehen musste oder den ganzen Server rumdrehen musste und so komische Dinger. Jetzt rennt man von Ticket. Ja, okay, es ist ein bisschen anders, ja. Aber früher war Turnschuh-Admin wirklich. Also ich habe. Gerade während meiner Ausbildung habe ich sehr viel Turnschuh-Admin gemacht. Zumal die auch gerne die Azubis in Technikräume geschickt haben. Die haben damals, wir hatten damals bei verschiedenen Kunden hatten wir so Technikräume und es war so, die Technikräume waren halt mini, dass sie halt Bürofläche hatten und die haben immer die Azubis in die Technikräume geschickt damals und die Technikräume waren wirklich haaresträubend, ja. Die Switche hingen hochkant an der Wand und sowas, also die waren nicht sonderlich, also nicht, dass man denkt, da war genug Platz für einen Rack in so einem Technikraum. Das war wirklich ganz schmale Abstellkammer. Da musstest du die Switche hochkant hängen, damit sie überhaupt reingepasst haben. So, zumindest haben die damals die Azubis da reingeschickt, weil wir die einzigen Leute waren im Team, die dünn genug waren zur damaligen Zeit. Wobei mittlerweile würde ich vielleicht mit ganz viel Bauch einziehen, jetzt nachdem ich jetzt abgenommen habe, die letzten paar Monate wieder durchpassen, ja. Weil wir so dünn waren und die einzigen, die durchgepasst haben, ohne dass wir die halbe Verkabelung mit runterreißen. Ich meine, damals hatte ich, habe ich 75 Kilo oder so gewogen, da war das kein Ding. Bin ich, da durch mir nix. Ja, okay, so, jetzt habe ich aber echt genug vom Krieg erzählt, jetzt gucken wir mal weiter. Wo sind wir stehen geblieben? Eigentlich sind mir die Call of Duty Leaks egal. Außer, dass der aussieht, als hat er sich die Weisheitszähne ziehen lassen. Wie viel hast du von deinem schwersten Stand abgenommen? 13,5 Kilo. Jetzt. Es ist jetzt ein bisschen langsamer geworden. Also ich habe mich letztens, deswegen habe ich ja auch schon eine Weile auf Twitter kein Wagen-Update mehr gepostet. Es hat sich jetzt so eingependelt. Es geht immer so ein bisschen minimal, geht das schon noch runter, aber nicht, jetzt nicht mehr so krass wie, ich zeige euch das eine Woche später und ein Kilo ist weg oder so. Na, so viel ist es, so krass ist es jetzt nicht. Neuer Zweitkanal. Ich mache ja nichts. Ich esse ein bisschen weniger fettig. Ich bewege mich halt mehr. Ja, wie gesagt, ich esse ein bisschen weniger fettig und ich bewege mich mehr. Ich gehe jeden Tag 1,5-2 Stunden wandern, nicht laufen, weil laufen denken die meisten Leute joggen. Ich gehe nicht joggen, ich gehe wirklich laufen. Durch den Wald, jetzt nicht super langsam oder so, aber auch nicht gejoggt. Und das bringt tatsächlich was. Wer hätte es gedacht? Weniger Kalorien essen und mehr bewegen führt zu weniger Kilo. Da hätte man ja überhaupt nicht dran denken können, ja. Wer hätte da nur drauf kommen können? Ja. So, jetzt gucken wir mal Level Cap weiter.
Data mined from the Call of Duty Warzone mobile game. Map names, weapons, and perks for Modern Warfare 2 were all listed. However, the data miner's Twitter account has since been suspended and all images removed by Activision due to copyright claims. Destiny's launch way back in 2014 marked the beginning of the Light and Dark Saga. All major expansions for the game since then have been leading to next year's Final Shape DLC. And thanks to a Bungie job listing, fans know the series isn't going anywhere after that. The role calls for someone that can work with the narrative leadership to design the future of the Destiny.
Juckt mich überhaupt nicht.
Universe. The description also mentions that fans will enjoy this content for decades to come. Some players speculate this may involve more.
Boah, decades to come. Also, es ist jetzt, also, untertreiben wollen sie ja auf gar keinen Fall, ja. For decades to come. Man könnte nicht einfach sagen, ja, das Spiel, also wir hoffen, dass das Spiel auch noch für ein paar Jahre relevant bleibt, aber decades, das sind mehrere Jahrzehnte. Also, entweder updaten die wirklich das Spiel durchgängig mit neuem Content und spielen vielleicht in 10 Jahren noch welche, aber ganz im Ernst, also Decades to Come ist vielleicht ein wenig optimistisch, ja.
More sequel games alongside spin-offs. A mobile Destiny game was recently leaked by a former developer.
Ach so, ja
project,
gut. And while this is dass die Serie in den nächsten, das kann ich, wenn die Destiny 3 rausbringen und neue Teile und so, ja klar, warum nicht? Aber es hat sich für mich so angehört, als ist das Destiny, was es jetzt gibt.
Technically confirmed information, it's also a pretty credible source.
Destiny 1 ist noch online, aber es gibt halt nichts für.
World War 2 Real-Time Strategy Game Company of Heroes 3 finally
Konnte man eigentlich seine Helden übernehmen aus Destiny 1 zu Destiny 2?
Release date. Nearly a year after it was announced, we now know that it will launch on November 17th this year. According to the press release, the game will feature four playable factions and two different campaigns at launch. The first is a narrative-driven North African campaign.
A Company of Heroes nicht ein Strategiespiel?
And the second is an open-ended Italian campaign. An alpha playtest is currently available if you sign up for an account on the game's website. It's one mission from the game's North African campaign and will be playable until the 19th. Bloodhunt, the Vampire Battle Royale, is changing its update model. Originally, the devs at Sharkmob intended on delivering a 12-week standard season with a battle pass of 100 levels. Unfortunately, this model has prevented the developers from releasing key bug fixes and gameplay improvements quickly, since major updates are built into seasonal launches rather than releasing as they're needed. Instead of this seasonal model used by
Spielt das überhaupt noch jemand? Das ist so ein Game, wo ich die ganzen Battle Royale-Leute irgendwie zwei Tage habe spielen sehen und dann hat's keiner mehr gespielt. Ja, okay, doch, ein paar, aber nicht wirklich.
Bloodhunt's competitors, it will revert to the classic monthly content update model. Bugs and issues will be addressed continuously, starting with the summer update that launched this week.
Ja, also, ganz mal im Ernst. Wie kommt man auf die Idee, Bugs und Sachen nicht continuously zu adressen?
The battle pass is being shortened and getting a price reduction to compensate players.
Du kannst doch für wichtige Fixes nicht 12 Wochen warten. Was denken die sich denn?
Match has also been added to
Stellenanzeigen haben wir uns erst letzte Woche angeguckt. Aber nicht im Video.
To the battle royale's mechanics in a slightly more forgiving manner. Developers at Crytek have decided to remove the current leaderboard system in place for Hunt Showdown. According to them, the current leaderboard isn't aligned with their original vision. It'll be removed from the game with update 1.9, but the developers have clarified that a replacement system will be added further down the line. There's no exact time frame on when that'll happen, but Crytek...
Und warum removen sie das Leaderboard? Weil da zu viele Cheater drin sind? Oder, ich meine, irgendeinen Grund muss es doch haben. Kannst du nicht einfach sagen, ja, wir machen das jetzt raus, weil Vision und so... Die müssen ein bisschen besser begründen.
Assured players that they'll keep them updated. And while players are pleased with the removal of the leaderboard, some fans wish Crytek would go further and remove the KD statistics entirely. Many argue that they have no place in Hunt Showdown. Unlike most competitive shooters, Hunt Showdown doesn't have a dedicated ranked mode. It assigns you a general matchmaking rank based.
Ist das so? Wollen wirklich viele Leute KD entfernt haben?
On your performance and puts you in lobbies with equally skilled players. The game's current ranking system heavily favors your kill-to-death ratio. And while this isn't really an issue at lower ranks, the higher tiers seem to be more rife with people using almost exclusively the best weapons in the game.
Ja, aber das ist doch immer so. Das ist das, was zu meinem letzten Video passt. Es wird nur noch geschwitzt as fuck. Entspannt spielen kannst du nicht. Was ich ehrlich gesagt doof finde, weil... Deswegen sollte es einen Ranked-Modus geben oder irgendwie einen Liga-Modus und halt Quickplay. Weil ich will ja oftmals sogar schwitzen im Spiel, aber dann halt im Ranked-Modus.
Also Bushcamping to just farm kills. The game is intended to be more of an Extraction Royale than a Deathmatch experience. Removing the leaderboard and placing a greater emphasis on something like banishing boss monsters could help improve the general experience. Star Citizen's developer Cloud Imperium Games just announced a major milestone. It's amassed a total of 4 million registered accounts. This year has seen insane growth with in-game events like Invictus and Free Fly Weeks attracting tens of thousands of new players overnight. The game is
Star Citizen. Lul.
It's currently in a pre-release alpha state with core features and mechanics yet to
be implemented.
There's also the long-awaited Squadron 42 single-player campaign that has missed multiple deadlines.
Ja, das kommt wahrscheinlich auch nicht raus. Release, der Singleplayer sollte doch schon vor 3 Jahren oder so rauskommen.
Starting to shape up into a real game with tons of content to play through. PlayStation announced a new loyalty program called PlayStation Stars. It'll begin later this year and will be free to sign up to. Players in the program complete objectives in-game to earn points. These points can be redeemed in the store or for other rewards. Aside from store items, players can also earn digital collectibles. These include figurines of memorable characters from your favorite games. Platinum trophies are unique. However, the first person worldwide to unlock a platinum trophy for a new game will get an exclusive one-time prize.
Es wäre richtig cool, wenn das nächste God of War auch mit PC direkt kommt. Weil ich kaufe mir keine PS5 nur für ein Game.
New collectibles and awards will be added regularly. PlayerUnknown's Battlegrounds latest update includes a new map called Destin. This is the first map released since the game went free to play earlier this year. Destin is set in a city flooded by a massive hurricane, giving a mix of rich vegetation in some areas and large cities in others. The town also includes the tallest skyscraper in PUBG history.
Ja, auf der PS4 spiele ich es bestimmt nicht. Ich habe eine PS4, aber ich habe eine Release PS4. Na, das kannst du vergessen. Das spiele ich bestimmt da nicht drauf. Also entweder kommt es für den PC oder ich spiele es halt nicht. Oder ich warte ein Jahr, bis es auf den PC kommt.
Places called Ascenders have also been added to make traversing the buildings easier. The map features new vehicles like the Pillar Car and new weapons like the MP9 SMG and the 012 Shotgun. A game reviewer on Twitter says that the next Assassin's Creed title will be set in the Aztec Empire. The rumor was immediately shot down by Bloomberg writer Jason Schreier, who reiterated that the next game would be set in Baghdad. According to him, the Assassin's Creed title originally started as an expansion for Valhalla, but grew in scope to become its own game. It's called Rift and will act as a filler until the multi-era Assassin's Creed game Infinity launches sometime next year.
Ja, da habe ich ja drauf gewartet.
20th Century Games has teamed up with VR dev studio Servios to create a new Aliens game. The studio has promised fans an...
Ich muss ehrlich sagen, das letzte Assassin's Creed, was ich gespielt habe, war... Unity? Glaub Unity? Das, was so mega verbuggt war zu Release. Ich glaube, Unity war das. Danach habe ich keine Assassin's Creed mehr gespielt. Und die letzten haben mich auch nicht so angesprochen. Wobei ich ehrlich gesagt die Settings cool fand, sowohl Ägypten als auch Griechenland. Oder auch England und so jetzt. England? Weiß gar nicht, wo hat Valhalla zum größten Teil gespielt? Wahrscheinlich England. Vom Setting her schon, aber was mich halt abgeschreckt hat, ist, dass das Spiel sah so komplett nach Arbeit aus, so. An jeder Ecke musst du irgendeine Kiste looten. Ich fand es bei Unity schon merkwürdig, dass du Online-Only-Kisten hattest und sowas. Wenn du deinen Account nicht verknüpft hast, gab's keine Kisten an manchen Stellen und so.
Game set between the first and second Alien movies. The game is being built using Unreal Engine 5, so it certainly has the potential to look fantastic. More details will be revealed next week during the San Diego Comic-Con. John Riccitiello, the current CEO of Unity and the former
CEO of EA. Oh ja, das
habe
ich mitgekriegt. Das ist auch ein Schwachsinn. Alter, was ein Dummschwätzer, ey.
Made a bold statement this
was
week.
Was ein Dummschwätzer, Alter.
Riccitiello stated that if game developers aren't designing their games with monetization in mind, then they're idiots. This was met with, of course, massive
backlash. Man darf nicht vergessen, das ist ein Game Engine Hersteller. Ich weiß nicht, was die treiben. Warum wollen die ihre Entwickler abfacken? Was ist das für ein Volldepp, Alter? Okay, ich weiß, was das für ein Volldepp ist. Der war vorher bei EA und hat's verkackt und ist jetzt bei Unity. Kein Witz, guck nach, das ist wirklich so. Ich verstehe es nicht.
Backlash from devs and players alike, but it was particularly harmful to the indie space, which typically struggles with funding from the get-go. And while he followed up by saying that devs need to adapt to
den
the
Source Code von gestern gibt es nicht online, nee. Das waren 80 Zeilen Go und easy auch noch.
Gaming landscape, the backlash only continued. Riccitiello's statement came hot off the heels of Unity announcing layoffs for 263 employees, as well as a merger with mobile adware company IronSource. That company has...
Nicht nur Adware, das sind ja auch die angeblich Malware verbreitet haben. Muss man sich mal vorstellen, ein Game-Engine-Anbieter kauft... Oder was heißt kauft, merged mit einem anderen Anbieter für Analytics und Adware und wohl auch Sachen, die als Malware eingestuft sind. Und jetzt haben sie halt das Problem, also jetzt, was ich mich zumindest fragen würde als Entwickler, ist der Scheiß in meinem Game drin?
Widely criticized for their install course.
Was ich ja persönlich an Unreal nicht mag, ist, dass es C++ ist, was aber für mich egal ist, weil ich keine Games entwickle.
software that functions like malware. If you've ever gone to install some software on your PC and the installer included a bunch of random antivirus software or browser extensions, that's what InstallCore does. Before we move on to our final story of the day, let us know in the comments what you think about the Battlefield 3 reality mod. Does the Milsim style suit the Battlefield series?
Gucken, are you going to be playing it? Ich weiß nicht, ob ich heute Abend im Stream angucke, aber vielleicht.
Subscribed yet, be sure to hit that sub button, as it's a really good way to support the channel.
That sub button hitten wir. Skate Developer Full Circle. Ich kann ihn nicht hitten, weil ich bin nicht eingeloggt.
Hosted a behind the scenes showcase this week. They revealed that the new Skate game would be a free to play live service title with cosmetic microtransactions. The devs intend for Skate to be a community-driven game with a constantly evolving world. Pre-alpha gameplay was shown off, and the devs clarified that things are still very early in development, though different community members are being taken for feedback sessions as they get a chance to try out this early build. And that wraps it up for today's episode of This Week in Gaming. As always, guys, thank you so much for watching, and I'll catch you next time.
Wir können uns den Reality Mod Trailer noch kurz angucken. Also aktuell sieht es ja aus wie Battlefield 3, nur ohne HUD. Und es passiert nichts, aber okay, es ist halt realistisch, da passiert auch nicht laufend was. Es scheinen Vanilla-Maps zu sein, wenn ich mir das so angucke. Keine neuen Maps. Aber die Maps, gerade die DLC-Maps, sind ja noch gar nicht irgendwie großartig. Die wurden ja nicht so viel gespielt. Was das für eine Map ist, weiß ich beispielsweise gar nicht. Ja, das ist natürlich cool, dass Battlefield 3 schon ordentliche Zerstörung hatte. Die Musik passt nicht wirklich zu dem, was passiert, oder? Können wir mal eine Nomad... Erstmal müssen wir einen Kubernetes-Stream machen. Kubernetes... Dass man 5 Stunden am Laufen ist. Ich denke, das hier wird nicht so krass wie in Arma, aber auch nicht wie in Battlefield. So reinrennen, 5 bis 10 Leute umballern und sterben und respawnen. So wird es wahrscheinlich nicht sein. Hat Battlefield 3 überhaupt dedicated Server, ja? Mit Venice hast du sogar Server, die du selbst hosten kannst. Tja, bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. The Real Agent Smith hat abonniert. 25 Monate, danke schön für den Sub. Massive Subscription.
Prime Subscriber.
So, was gucken wir uns denn jetzt an? Nein. Was? Linux Fanboy Reviews macOS. Okay, warum nicht? Warum nicht? Dan to Dev, dankeschön für den Sub. Warum nicht? Ein Linux-Fanboy reviewed macOS. macOS feels old. Ich fühle mich auch old. Okay, zeig mal her.
Hey everyone, this is Moin. Nick, and today I'm gonna take a look at macOS, but from the viewpoint of somebody who's been daily driving Linux for the past 5 years. Now, macOS has often been taken as the master reference for UX, UI and generally is considered super simple. Super,
da kann man sich drüber streiten, was die auf jeden Fall besser machen als Windows und was die auch besser machen als Linux ist, dass ihre Anwendungen einheitlich sind und sie eine ordentliche, einheitliche Design-Philosophie haben und ein ordentlich einheitliches Design-Framework haben für ihr System. Nicht so wie Windows, wo du 5 verschiedene Sachen hast, nicht so wie Linux, wo es gar nichts wirklich Offizielles gibt und auch 100 verschiedene Sachen. Das machen die tatsächlich gut. Ja, wenn alles setzt sich auch nicht durch. Keine Ahnung, ob irgendein Spiel jemals auf Metal basiert ist. Wahrscheinlich, aber mir fällt keins ein. Weil warum sollte man das machen? Hat Unity jemals ein Metal-Backend gehabt? Ich, keine Ahnung. Aber zumindest ist Metal jetzt nicht so super verbreitet gewesen.
Easy to use, although a little bit limited. So we're going to take a look at how it works with all the bad faith and all the unjustified criticism that I'm probably going to
get. Ich bin froh, dass wir seine Brustbehaarung sehen in dem Video.
Accused of. What I can't be accused of, though, is not telling you about today's sponsor, a fantastic
Alter,
open source.
Keine 36 Sekunden im Video und schon Sellout, Alter.
Office Suite for Linux. This video is Reddit. But first, a warning, I won't be running the very latest version of macOS, because I only own an old
Big
Intel
Sur.
Xeon Cheese
Wann
Breaker.
Kam denn Big Sur raus? Nicht, dass das jetzt irgendwie was ist, was sonst wann. Okay, zwei Jahre, das ist okay, da wird sich nicht so viel geändert haben.
Mac Pro, that was supposed to stop getting updates a while ago.
Weil es heißt ja eigentlich Big Sur, heißt es ja, ne?
I never found the time to try and update it to Monterey, so some things might not look exactly like you want them to. Still, Monterey doesn't fundamentally change the experience, apart from the new Safari tab bar, the ability to move your mouse pointer and keyboard seamlessly between multiple devices.
Ich baue kurz vor. So, Desktop.
On to the desktop itself, the much vaunted macOS experience. Let's see how it holds up. You get a top bar and a bottom dock, a layout that's now really common and easily replicated on...
Also man muss ja sagen, gerade GNOME hat sich sehr stark inspirieren lassen von macOS. Guckt euch den Launcher an unter GNOME und guckt euch den Finder-Dings hier an unter macOS. Also das sieht ein bisschen anders aus, aber es hat schon enorme Ähnlichkeiten, ja.
Any Linux desktop. macOS goes for the global menu, which I like. If I have to have a menu bar, I would rather it used up the exact same spot on the top of the screen, rather than have to hunt for the menu position on each window. I know not everyone enjoys that, but I always found it was the best solution if you had to use menu bars. The dock itself just hosts open applications and open windows for apps that aren't in the dock. Plus it has the trash can, recent applications, and a few nice features. You can minimize your windows to the apps icon. You can add folders for quick access to various files.
Kurzwort, keine Ahnung. Weiß ich aus dem Kopf
nicht. Folder to it. You can change the minimize effect used, automatically hide the dock, and you can move it to any screen edge except the top one.
Moment, was für ein Ding? Sekunde. Raven, das klappt doch hinten und vorne nicht. Was soll das sein? Ein BSD-Desktop auch noch. Okay, da kannst du von ausgehen, dann wird's... Ja, okay, vielleicht von der Optik her. Aber... Ja, ich meine, okay. Immerhin, es ist der gleiche Unterbau wie macOS. Es passt mit BSD schon, ist schon irgendwie sinnvoll. Aber nee, das glaube ich nicht, dass da irgendwas Sinnvolles rauskommt. Keine Ahnung, würd mich wirklich wundern, wenn da irgendwas Sinnvolles... Aber mal schauen, ja.
Take that, Windows Taskbar. It also has one very annoying limitation. You cannot minimize an app by clicking on its icon, which is...
Das ist nicht schlimm. Ich als Tiling Window Manager User minimiere eh nix.
Very, very frustrating. Clicking on the apps icon is much
Aber es ist halt kein Tiling Desktop. Das heißt, da muss man schon was minimieren.
Target than that super small orange stoplight thing in the corner of the window. The desktop holds icons. By default, only your disk drives, but you can store anything you want there with a nice feature, the ability to automatically stack files by file type. This means that even if you want to make a mess over your wallpaper, that mess can still be relatively organized and usable, instead of being a huge creep of files and folders that you will never be able to sort.
Was haben die alle immer mit aufgeräumten Desktops? Ich verstehe das gar nicht. Der beste Desktop ist ein Desktop, der benutzt wird. Verstehe ich nicht. Mein Desktop deutlich besser.
The top bar also has the Apple menu for quick access to system functions, like rebooting, shutting down, the system preferences and more, and you get a clock and notification tray icons, which are less a problem on macOS, because they have a well-defined API for it, and developers tend to care about how things look on macOS, so you rarely have a weird riot of colors, shapes, and sizes up there. Unlike what you would find in the system tray on Windows or on most Linux desktops. Seriously, use monochrome icons, please. You also have a nice little control center with quick access.
Ich finde, das machen die unter macOS tatsächlich gut. Guckt euch mal im Vergleich die Windows-Taskleiste an. Ja? Also, wobei Taskleiste kannst du es ja nicht nennen. Das ist ja hier diese Mac-Bar. Unten ist ja die Taste aufgesplittet. Aber ich finde, das machen die gut. Das verhält sich auch so, wie ich es irgendwie erwarten würde, ja.
Access toggles that you can drag and drop in the top bar to always get a look at them if you don't want them hidden in a submenu. Clicking on the time brings the notifications and widgets. Desktop notifications are something I very rarely use.
Widgets brauche ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ganz ehrlich, Widgets sind komplett useless. Genauso wie diese komischen Windows 11 Widgets, die wird auch niemand verwenden. Auch wenn sie jetzt hier haben, Beautiful Widgets, oder was haben sie bei der Präsentation erzählt? Beautiful, new, blazingly fast, innovative Widget System. It's so beautiful und so, ja, Windows-Präsentation, ja.
Something I very rarely use, and I also have literally no use for widgets in there, but for people who want them, this is a very nice implementation. It looks pretty and it can be pretty useful, I guess. Generally, the desktop on macOS looks good. It's pretty, it's simple, it's efficient, and while it hasn't really changed much in the past 10 years, it's still fine.
PCOM habe ich im Hintergrund laufen, ja, aber nur um Transparenz ordentlich zu haben.
Definitely took some inspiration from it in GNOME and KDE, and that's also fine. In terms of options and look and feel, you find a light or dark mode with an auto switch depending on the time of day, and accent colors, including one that is based on the dominant color of your wallpaper. Nothing very complicated here.
Das Schöne ist, dadurch, dass die Sachen unter Mac relativ einheitlich sind, wenn du da Dark Mode einschaltest, dann ist es auch wirklich eingeschaltet. Und nicht wie bei Windows, bei manchen Sachen ist es da und bei ganz vielen ist es nicht da.
Use themes or change how the desktop works. It's a default experience with a few looks options. You also can't really change the default file manager, although you can change the default browser easily and the default apps for various file types. It's definitely not as powerful as our Linux desktops, which offer a lot more customization out of the box on KDE and a lot more options with extensions on GNOME. Finally, to run applications, you either launch them from the dock or you have a full screen app grid with search that works pretty much like the GNOME app grid. You don't get an applications menu.
Guckt euch das an und guckt euch den GNOME Launcher an. Also wenn das nicht voneinander inspiriert ist, dann weiß ich auch nicht.
The closest thing you can get
das könnte eins zu eins der GNOME Launcher sein.
And using that. It's not bad, but it's not integrated with the multitasking view, which we'll talk about later. So you can't just drag apps from the launcher to a virtual desktop to open them. You can rearrange them though into folders or change their order. Not bad, but also not the best implementation of an apps grid that I've seen. GNOME beats that handily. Finally, you get the excellent Spotlight.
Nee, das ist nicht die Schuld der Programmierer. Das ist die Schuld von Microsoft, dass Microsoft seit 20 Jahren oder so kein gescheites Desktop-Framework mehr rausgebracht hat. Und es ist auch die Schuld von Microsoft, dass du UWP-Apps zunächst gebrauchen kannst. Also ja, natürlich kannst du sagen, hey, warum sind noch nicht alle auf UWP? Aber viele sagen, kannst du nicht in UWP machen. Ja, mach mal ein ordentliches Screenshot-Tool zum Beispiel in UWP. Geht nicht. Nee, da ist Microsoft dran schuld. Bei Apple funktioniert es doch genau aus dem Grund. Apple gibt eine einheitliche Designrichtlinie vor und Apple stellt die passenden, und zwar die offizielle API dafür zur Verfügung, sowas zu implementieren. Und dann funktioniert es. Und Windows ist so ein Mischmasch aus teilweise noch Windows Forms, WPF, manche Electron-Anwendungen, dann irgendwie manche sind UWP-Anwendungen. Es ist halt kompletter Mischmasch. Ja, sind Windows Forms Anwendungen dann unter Windows Forms Anwendungen haben auch keinen Dark Mode einfach.
You search for virtually anything. Files, apps, settings, web pages, you name it.
Oder guck dir OBS an. Oder guck dir OBS an. OBS hat einen Dark Mode, aber der switcht sich nicht mit Windows oder so. Oder hin und her.
Hit Super plus Space and you can launch anything you want. It's super handy, it's blazing fast and it's something that we have
on. Ja, das ist tatsächlich cool. Diese wie nennt sich das unter Mac? Ist das der Finder? Spotlight ist das, gell? Spotlight ist das, glaube ich, unter Mac. Da können die sich hier bei dieser Windows-Suche echt was von abschneiden. Die Windows-Suche ist absoluter Müll. Findet gar nichts. Null. Komplett für den Arsch.
Distros, but less well integrated, in my opinion. Now, sure, you get the same features in GNOME's overview, but why open a full-screen interface for this? And on KDE, KRunner is even more powerful than Spotlight, but it's so small and tiny on the top edge of the screen.
Gibt es ein Linux, wo Dark Light Mode Switch richtig funktioniert? Nö. Du kannst vielleicht sowas verwenden wie, wie heißt diese China-Distribution? Deepin oder Elementary oder sonst was. Die haben das und da funktioniert das auch, aber nur, wenn du exakt die vorinstallierten Apps verwendest. Sobald du dir was Zusätzliches installierst, funktioniert es schon wieder nicht. Ich glaube, ich habe meine PyCom-Config im GitHub irgendwo. Da. Die ist relativ übersichtlich. Und so starte ich's. Das war's, mehr mache ich nicht.
Why not make it more visible? Now onto the weakest point of macOS, window management. Window management on Mac, coming from Linux, even from a default window manager on GNOME or KDE, is a nightmare.
Oh.
You get the close button, the maximize button and the minimize button.
Also ich habe ja schon immer Anfälle bekommen, wenn die Buttons auf der linken Seite anstatt auf der rechten Seite sind.
All on the left, which I don't.
Mag jemand von euch, Leute, was sagt ihr? Diese Schließen-Button links oben oder rechts oben? Ich kann links oben nicht ab.
Don't mind. The close button doesn't close the app, it closes the window. The app stays open in the background, ready to be reopened when you need it. The minimize button reduces the window in the dock, either on the apps icon or in a separate segment.
Ja, letztendlich ist es natürlich Gewöhnungssache, das stimmt schon.
If you minimize to the apps icon and you have multiple windows minimized, clicking on the apps icon.
Das ist auch eine Sache, die mich persönlich an macOS ein bisschen nervt. Du hast so viele Animationen. Ich meine, hey, es sieht cool aus, ja? Ich sag da gar nichts dagegen. Guck, wenn man jetzt hier so diesen. Das ist mir aber zu lang. Und mal ganz davon abgesehen, ich minimiere ja gar keine Anwendung. Ja, also was ich mache ist, ja. Ist ja schon oft genug gesehen. Ich switch einfach den Desktop. Sag so, hier Browser, hier Terminal, hier IDE, hier sonst was. Da wird überhaupt nichts minimiert.
Apps icon and you have multiple windows minimized. Clicking on the apps icon will only bring back the last window you minimized. Subsequent clicks.
Kann man deaktivieren? Ja, das ist ja auch das Mindeste.
So to restore the other window,
aber wie lange das dauert? Das braucht ja fast eine halbe Sekunde bis Sekunde, bis das Fenster wieder da ist.
The icon and select the right window in a list. No thumbnails, no previews. That's pretty bad, but it's not the default behavior. By default, the windows minimize any specific corner, so you can have multiple ones of them. So that makes it all right. No, it doesn't. It's still terrible. Then there's the maximize button, which doesn't really maximize. It takes the
window. Wieso macht's doch?
Window full screen, which means
ja, okay. Sag mal so, das ist ja unter Windows auch so, ne? Die Bar hast du ja oben weiterhin. Gut, unter Linux ist es halt so, wenn ich Ctrl F mache, gerade beim Browser, dann blendet er halt alles aus. Dann habe ich halt wirklich Fullscreen, ist halt da auch wirklich Fullscreen so.
Is gone, your dock is gone, and to get them back you have to hover over the top or bottom of the screen. Not great. If you press the Alt key and then click on the green button, then your window will not maximize or go full screen. It will just expand to fit as much of the content as it can. which, again, could be useful, but not hidden behind a shortcut that's never explained. There is no way I could find to maximize a window while not going full screen. Which really, really sucks. Like, maximizing is a basic thing to want to do with your windows without them going completely full screen. It just feels
alternativ
weird,
drückt man im Browser einfach F11 und es ist
full screen. There's an arcane shortcut that you can do with shift alt and clicking on the green
button. F11 drücken einfach.
But it's not
einfach.
Explained and it definitely should be the default behavior. Then there's the tiling. You can't just drag a window to an edge of the screen to tile it.
Ach, das geht
you
nicht.
You have to long press the green button to access a small submenu that lets you pick an edge to tile the window. Except it doesn't do just that. It also
okay, da würde ich im Leben nicht drauf kommen, dass man so teilt. Mal ganz davon abgesehen, ich benutze Tiling unter Windows auch nicht, sondern ich benutze es eigentlich nur unter Linux und damit dem Tiling Window Manager, wo alles geteilt ist.
Forces you to pick another window to tile on the other half. If you didn't want to have two tiled windows side by side, you're out of luck. Your window will not stay tiled.
Echt
so if you have an ultra wide display,
ja,
you can't have three windows in 3/3 of the screen. You can't even have a window stuck on an edge and floating windows on the other
das,
side.
Okay, das ist tatsächlich doof. Aber immerhin eine coole Switch-Animation.
Weird unexplained keyboard shortcut that lets you do that, but I couldn't find it. Why is macOS at least 5 years behind in that regard? Like, no drag to tile is bad enough. No maximize is stupid. But also not letting you tile a window and having floating windows on the other side also makes no sense. Even Windows does it way better these days. It's baffling.
Das heißt schon was.
Now, there's a good part still. The multitasking view, called Mission Control.
Ja, den haben sie sich ja damals sogar schon unter Compiz geklaut, falls noch jemand Compiz kennt. Da hattest du auch so ein Expose View.
Access it with an icon on the dock, a hot corner or a keyboard shortcut. It looks like the KDE overview effect or the GNOME activities view. With virtual desktops on the top.
Wie gesagt, hat sich Compiz damals schon geklaut. Leute, ich sag euch, Compiz war auch, also die Zeit, wo Compiz so richtig angesagt war, war die geilste Linux-Desktop-Zeit. Das war genauso wenig Jahr des Linux-Desktops so wie heute, aber es war wenigstens irgendwie spannend, ja. Wenn du Fenster hattest, die abgefackelt sind oder irgendwie einen Würfel, der sich gedreht hat, Compiz war einfach Pog.
Minimized windows don't appear here. And you can't drag a window from a desktop to another. You have to switch to the desktop, which takes you out of Mission Control, then reopen Mission Control, and then drag the window to the right desktop. Again, a good idea, but a half-assed implementation. GNOME or KDE beat that without any problems. Basically, window management on macOS is just bad. Whether you come from Windows or from a Linux desktop, handling Windows on macOS sucks. There is no two ways about it. It hasn't evolved a tiny bit since macOS 10 was introduced.
Okay,
like,
das wirkt auf mich so, als geht ihm der Punkt wirklich auf den Sack.
15 or 20 years ago, and I don't understand why they don't have this experience out of the box. You can install third-party tools to fix that, but why isn't it part of the system out of the box? On to application updates and installing them. Here, your default option is the Mac App Store. It's a
ja,
beautiful face.
Das ist wirklich ein Riesenvorteil versus Windows. Ich meine, Windows hat jetzt auch diesen hässlichen App Store, nur dass da irgendwie kaum was drin ist und der App Store halt... Leute, ich muss euch von meinem neuesten Windows App Store Abenteuern erzählen. Und zwar, ich habe mir einen Film gekauft oder eine Serienepisode tatsächlich über den Windows Store, weil der Windows Store der einzige Store war, der die aktuelle Folge der Woche hatte. Und ich habe mir das gekauft. Das ging ganz gut, weil es ist mein alter Xbox-Account mit PayPal eingerichtet und so. Und hat auch nur 2,99 € gekostet. Und alles okay, alles gut. Habe ich gekauft. Und ich mache das Ding an. Und auf einmal, mein Kopf platzt, ey. Das Ding hat einfach maximale Lautstärke, komplette, wie heißt das auf Deutsch? Also, stellt euch den Battlefield 2042 Soundtrack vor, auf maximaler Lautstärke. Also das Ding ist irgendwie mit meinem Audio-Output nicht klargekommen. Das hat einfach gemacht. Und das in maximaler Lautstärke. Leute, mir ist mein Kopf fast geplatzt. Hab ich mir gedacht, boah, Alter, fuck, habe ich Kopfhörer und ich hatte den Windows-Sound auf 30%, ja. Das war maximal Lautstärke. So, und dann habe ich mein Kopfhörer abgezogen und nochmal angemacht. Das war wieder so. Und ich musste dann ernsthaft erst Folgendes machen. Ich musste auf Sound gehen. Playback. Digital Audio. Advanced. Und musste dieses Häkchen hier wegmachen. Nachdem ich dieses Häkchen hier weggemacht hatte, dann ging's. Nö, Audio-Codec war alles drauf. Der hatte irgendwie Probleme gehabt mit dem Abspielen. Ich weiß nicht. Das war ja auch dieser komische Windows Built-in Media Player. Also dieses Ding hier. Nicht der Windows Media Player. Der Video Playback Player. Ich weiß gar nicht, wie man den standardmäßig aufmacht. Wie macht man den überhaupt auf? Ich meine nicht den Windows Media Player. Diese Player-App. Ja. Ja, es kann sein, dass es vielleicht irgendwie. Ja, aber dann soll das Ding eine Fehlermeldung liefern und nicht einfach dir das Ohr kaputt machen. Komplett unsinniger Kack, Alter.
On a not so well stocked app selection. Contrary to iOS, you can't find everything in there. For example, VLC isn't. LibreOffice also isn't, although there is a paid version in there that's not.
Dass LibreOffice nicht im Apple App Store ist, wundert mich jetzt persönlich nicht. Wie sieht das eigentlich mit Windows App Store, App Store aus? Ist da LibreOffice drin? Was findest du denn da für ein Scheiß? Die Kohle Office Suite. Mhm. Genau die. Die will ich bestimmt haben. Die Kohle Office Suite. Die sieht genauso aus wie das, was ich haben will. Moment. Das ist LibreOffice. Das ist in China Chinesen LibreOffice Fork. Die Chinesen, Alter. Cool Office. Das ist LibreOffice aus China geforkt, Mann. Boah, ist das schlecht, Alter. Ah ne, sie sagen ja sogar schon. Cool Office Suite is modified from Open Source Project. Okay. Oh Mann, Alter, was ein Schrott. Was ein Schrott. Warum ist sowas da überhaupt drinne? Es gibt Reviews, aber es gibt doch keine Reviews, oder wie? Guck mal. Hier gibt es eindeutig Reviews. See all. Es gibt keine Reviews. Hä? Wait. Nee. Mein Gott, dieser Store ist so beschissen, Alter. Was ist mit Microsoft los? Die Nebula Office Suite. Ist das auch irgendein Open Office Fake? Keine Ahnung. So ein Rotz, Alter. Naja, also der Windows Store ist da wirklich richtig, richtiger Müll. Der Apple Store ist da deutlich besser. Und ich sage euch ganz ehrlich, Package Management unter Linux, so diese Philosophie dahinter, finde ich von allen am besten. Der Vorteil von Apple ist halt, dass du dir da auch kommerzielle Anwendungen drüber kaufen kannst, die dann aktuell gehalten werden und die sich easy kaufen lassen. Und so. Dafür ist natürlich gut, ja. Aber es gibt ja immer noch Brew oder Homebrew für macOS, für zum Installieren von anderen Tools.
From the LibreOffice developers. GIMP, Inkscape, basically most open source apps you're used to on Linux aren't there.
Erstmal Word installieren. Wobei, ich verwende bestimmt viele Word unter Mac, weil viele Leute auch DocX-Dokumente und sowas rumschicken.
Apple Store Restrictions, I don't.
Doch, es gibt einen Package-Manager unter Windows, der ist aber noch ein bisschen. Ja, unfertig.
You know. But who am I kidding? Mac users don't use these apps. They have a plethora of applications developed just for their OS. And that follows their system's conventions to the letter. So for that,
hat im Hintergrund die Mario 64 Musik aus dem Schloss?
The store is a good starting point. We could even learn a thing or two about how they present apps. They
hat
have
so
editorial content, presenting stuff users might need by type of activity. They present the most used and downloaded apps first.
Ja, wen juckt der App Store?
Head over to the gaming category in Discord.
Moment, die haben Gaming Kategorie, die haben Gaming auf macOS
or GNOME software. You should see Steam first, like it's the first thing that people are going to
want. Das wird man im App Store nicht sehen. Warum sollte Apple im App Store eine fremde Plattform bewerben? Das kannst du vergessen.
In terms of gaming. But it's not there.
Ja.
Stupid.
Das wundert mich nicht.
On the Mac App Store, Steam is also not present right front.
Das wundert mich nicht.
Open the gaming tab.
Wie ist es eigentlich unter im Windows Store? Nö. Alter, was ein Schrott. Also der Windows Store ist wirklich Pain's Champ
still,
extrem.
I really like the fact that they have small listicles that present one thing you might want to do with your computer and present apps that are suited for that purpose.
Listicles.
It would be amazing to also have that on Linux to help people discover alternatives to the things they're used to on Windows or on Mac. It would also reduce the need to make videos for best apps for this thing or best apps for doing that. But that also would reduce my income, so I guess it's for the best. You get a user account here, of course, so things you bought are kept ready for you to reinstall, except if the developer decided not to update for your version of macOS.
Ja,
in that
gut.
Case, you're boned and you lost your money.
Ja, das ist App gut. Detail. Das ist ja unter allen Betriebssystemen so. Ja, wenn das Ding irgendwelche Abhängigkeiten hat und die gibt es nicht für dein aktuelles System, dann hast du gelitten.
Pages are basically identical to what we now have on Discover or GNOME software. They're good, legible and useful, and you can install in one click. Basically, our App Store experience is pretty close on Linux to what macOS offers, except we lack the ability to buy apps, except...
Such mal nach ClipChamp, ich weiß, dass es das gibt. Da wird hier öfters im Chat gefragt, ob das von mir ist.
Plus, we don't have app bundles and we can't really restore purchases or downloads that we already might have done on another computer or another distribution. Now, FlatHub developers are working on the ability to pay for
FlatHub.
Apps if developers choose.
Was kommt als nächstes? Der Snap App Store, oder?
And they're working on user accounts that would let you re-download stuff. Maybe they'll interface with what Elementary OS does, so the two solutions might work better together. If you can't find what you're looking for on the store, then you can still resort to the hunt online for a downloadable app solution. What you get in the process is a DMG file, which is a disk image.
Ja gut, das ist ja das gleiche wie unter Windows. App runterladen und installieren. Gut, unter macOS zieht man die Dinger dann in Applications.
To install your application, you have to open the DMG file and then drag the app.
Also viel einfacher geht's doch nicht, oder?
In a single file to your applications folder. It sounds
was PCOM geht jetzt bei dir, Pog?
Simple on paper and most DMG files have some kind of visual explanation to let users know they need to drag the app into the folder. The issue here is that I've met an incredible number of people who never understood that.
Naja, das musst du dir einmal merken und dann geht's.
They open the app from the DMG image, which means it works read-only in most cases and never saves any preference. This is not a good way to install applications. Again, on paper, it sounds like a super.
Ja, das musst du dir einmal merken. Also so wild finde ich das jetzt nicht.
You drag the app to the apps folder and it's all installed, added to your menu and whatever. Except a lot of people are just not used at all.
Ja, dann müssen sie das einmal lernen. Also das dürfte doch machbar sein.
Don't understand it.
Also wer es nicht versteht, ein Icon von links nach rechts 2 cm zu track und droppen, dem ist wahrscheinlich nicht mehr zu helfen.
It's simpler. You open the DMG file, you get a pop-up telling you we're gonna copy this app to your apps folder, are you okay with that, yes or no? And if you say yes, boom, everything gets downloaded in the right folder and the DMG file is deleted. Boom, you're done. Of course, there's also the weird security gatekeeping that macOS is doing, showing pop-ups to let you know the app is signed by a certain developer, would you really want to run that, or sometimes just refusing to run it at all until you give it permission in the system settings. I understand the reasoning, but again, the implementation is terrible and convoluted. Still, if you can find what you're looking for in the Mac App Store, then the experience is smooth as hell and super easy. If you can't, a lot of people will just pick up on the drag the app to the apps folder and everything will work nicely.
Yeah,
and a lot of others will just get confused, run the apps from the DMG and then wonder why nothing works like it's supposed to. So, macOS isn't a bad operating system. Its conventions are old but work well.
Yeah.
Top bar and a dock is a good combo. The global menu is a good solution for menu bars. It has a nice store to install apps, it has a few look and feel options, and you can extend it with a few third-party utilities to better handle its shortcomings. But it also shows its age, badly in some ways. Window management is really, really bad. Not being able
okay, da hat er mich tatsächlich überzeugt, das sah wirklich ziemlich hakelig aus, ja.
To minimize a window with a click on the dock is annoying. Not asking you which window you want to restore when clicking on an apps icon is stupid. No tiling and no real maximize button means that you'll have to resize windows manually all the time, or buy a third-party utility. Mission control is good on paper, but it doesn't really work well if you want to quickly swap windows to different virtual desktops. Opening apps isn't that complex with Launchpad or Spotlight, but there is no easy way to set up your
environment. Gibt es einen Stream, wo du Archiv Wublos gebaut hast? Nee, weil das habe ich nicht gebaut. Das hat der Sirius Max gebaut. Ich weiß nicht, ob er es alleine gebaut hat. Deswegen sage ich mal, eher plus Mods eventuell haben das gebaut.
By dragging apps to virtual desktops, for example. All in all, the feeling I get when using macOS is that of a system that has evolved by adding features on top of each other, but that were never designed to work together at all. All these features are isolated. And I feel that.
Weiß ich, ob man das so sagen kann. Ich meine, ich finde, es ist immer noch mehr aus einem Guss als Windows und es ist sicherlich auch mehr aus einem Guss als Linux.
In the same vein, GNOME does things a lot better. You have one single overview for apps, for Windows, for search, for virtual desktops, and it all makes it a lot easier. You just drag your app icons to virtual desktops. You just drag Windows from one virtual desktop to another.
Das stimmt, Virtual Desktop Handling. Oder aber man benutzt einen Tiling Window Manager und macht sich um so Sachen keine Gedanken.
It's just better integrated and it feels smoother and easier to use, honestly. Apart from that, Apple obviously still does the store thing better than what we do on Linux. Not ethically or in terms of monopolistic practices, although they don't really have a monopoly on macOS, but in terms of how apps are presented, featured and explained, they're really good. We could learn a thing or two here. Of course, the sync capabilities and integration with other Apple devices can't be beat. We don't have a Linux ecosystem to do all that. But with KDE Connect and a Nextcloud server, you're really not that far off. It just lacks the simple,
ja,
easy,
gut.
Single...
Das bei Mac ist es halt so, es funktioniert alles wunderbar, solange du halt in diesem Mac OS Apple Ökosystem drinne bist. Sobald du ein bisschen was Abweichendes machst, wird's halt schon eklig. Habt ihr mal beispielsweise versucht, unter Linux euer Mac, nicht euer Mac, euer iPhone zu synken? Okay, nennen wir es nicht synken. Einfach nur zu backuppen. Das funktioniert teilweise und teilweise auch nicht. Ja? Es gibt mittlerweile einen Fuse-Treiber, also einen File-System-Treiber für iPhones. Ich muss teilweise rebooten dafür, dass es funktioniert. Dann kannst du dann auf dein iPhone per USB angeschlossen zugreifen, auf fast alle Ordner, die drauf sind. Aber schön ist es auch nicht. Also, ich meine, so Bilder runterziehen eignet sich's.
Single sign-on experience. So, could I use macOS daily? Yes, of course. And I did in the past, back when I had a MacBook for work and at my previous job before that. I used macOS a ton, and I liked that system. But nowadays, after using GNOME and KDE for a long time, I just don't really see any major advantages that I would absolutely want to use. I think that our desktops nowadays are just better integrated, the features are more cleverly designed, and sure, while we might lack a super polished app store or all the breadth of applications that you might get on macOS, I think we're still better. And yes, I would rather use a...
Ja, da ist es mit Android tatsächlich einfacher.
...than macOS. Chat, that's the conclusion you were probably expecting. I just think our Linux desktops are better thought out. What would also be very
thought out would
be to buy a computer with Linux pre-installed from today's...
Wait a minute. Der hat zwei Sponsor im Video. Alter. Sponsor, Eigenwerbung. Okay, der hat das YouTube-Game durchgespielt, Alter. Pog, danke für den Sub. Pog. Chrome OS Flex schon mal was von gehört. Nein. Ist der das gewesen? Das kann der gewesen sein, ja. Nee, der nicht Linux-Distribution. Der hat Browser getestet und hat gesagt, er kann keinen Firefox mehr verwenden und jetzt verwendet er wieder Firefox oder so. Das könnte der Typ gewesen sein. Genau. Welche? Manjaro, genau. Ich habe mein Setup auf der Arbeit ist mehr oder weniger das, was ich hier auch habe. Sieht fast genauso aus. Manjaro i3 WM. GZIP File Compression in 100 Sekunden. Ne. Mann, das ist mir jetzt alles zu lang. Leute, in Anbetracht der Tatsache, dass wir heute Abend wahrscheinlich Battlefield spielen im Stream. Wenn das dann rauskommt. Und dass ich mal ganz dringend aufs Klo muss. Würde ich sagen, ich gehe jetzt off und wir sehen uns später, falls ich Bock drauf habe. Ich verspreche nichts, ja. Aber mal schauen. Oh. Nö, mit Manjaro ist alles gut. Ist halt die Frage, ob du E3 willst. Tiling Window Manager sind zum Einstieg nicht so der Wahnsinn. Also Leute, wir sehen uns. Macht's gut. Bis denn. See you.